soll gehen um das Generalthema Ukraine, der Konflikt um sie, der inzwischen ja auch der Krim-Konflikt ist. Und man kommt bei dem Thema oder bei so einem Thema auch überhaupt, wenn Kriegslagen hergestellt sind in der Welt, wenn Kriegsfragen auf der Tagesordnung sind, irgendwo sich Armeen bewegt haben oder drohen zu bewegen, dann kommt man leider quasi bei dem, egal welcher Konflikt es gerade ist, von meiner Seite aus, man kommt immer um eine Sorte Warnung eigentlich nicht drumherum. Und das ist die, mit welcher Denkungsart man sich überhaupt mit solchen Sachen beschäftigt. Weil es ist leider sehr verbreitet, sich die Affären zurechtzulegen, das, was da passiert, die ganzen Hässlichkeiten, die man da auch wahrnimmt, von einem Standpunkt einer ziemlich teilnehmenden Beobachtung, auch einer konstruktiven Sorge. Die Frage, wer ist schuld, ist immer sehr populär, wer hat da angefangen? Dann die teilnehmende Begleitung von, welche Maßnahmen bringen es denn? Welche Diplomatie hätte noch eine Chance? Wäre es nicht besser, die Sanktionen, in dem Fall jetzt hier in der Ukraine, zu machen? Wäre es besser, sie schärfer zu machen? Oder muss man mit dem Altkanzler Schmidt, das habe ich noch auf der Herfahrt gesehen, auf so einem Videoding, nicht sagen, ein bisschen Verständnis für den Wladimir Putin muss man auch haben. Das ist so eine ganze Art und Weise, sich damit zu beschäftigen. Von der möchte ich warnen. Erstmal nur ganz formell. Das ist überhaupt in sich ideell, in so ein geistiges Richteramt von der Perspektive der Staatsgewalt veranstaltender Mächte zu begeben. Das halte ich für einen Fehler, im Unterschied dazu, dass es Not täte, sich darüber mal Gewissheit und Klarheit zu verschaffen. Ja, in was soll man sich denn da eigentlich einfühlen? Was sind diese Affären? Und die jetzige, wenn man sich den Luxus gönnt und einfach mal nimmt und sagt, das betrachte ich mir für einen Moment mal etwas distanzierter, dann bietet die schon einiges, wovon man sich irritieren lassen könnte. Also jetzt der Fall Ukraine. Weil immerhin, jeder weiß es, das haben wir alle mitbekommen, da ist eine Kriegslage entstanden, ein Stück Ukraine ist annektiert, inzwischen nach Russland überführt. Besorgte Stimmen so fragen sich, stehen wir vor einem neuen Kalten Krieg, fühlen sich erinnert an, naja, der Erste Weltkrieg hat ja auch mal irgendwie mit irgendwas angefangen. Die diplomatischen Verkehrsformen, an die man sich so gewöhnt hat, sind überführt in quasi Kriegsdiplomatie und jedenfalls ziemlich feindliche Beschäftigung der Staaten untereinander. Und das alles soll daran liegen, dass irgendeiner ein Assoziations- und Freihandelskommen nicht unterschrieben hat. Das soll schlichtweg einfach sozusagen, da ist eine Unterschrift verweigert unter das, was man ja erstmal naiverweise meinen könnte, eine normale Sorte Staatsabkommen und Staatsvertrag. Und am Ende gibt es eine Großmachtkonfrontation mit neuer, weltordnungsmäßiger Großwetterlage, neuen Kriegsgefahren, einem Russland, das jetzt der Hauptfeind der freien Welt ist. Da muss irgendwas dazwischen liegen. So kann es nicht sein. Und um mal in das Thema reinzukommen, wenn man sich die Affäre anguckt von dem, wie sie da bisher zur Blüte gebracht ist, wo sie jetzt steht. Klar, es gibt immer noch, ganz fertig ist das nicht, den erbitterten Machtkampf in der Ukraine. Da gibt es einen mächtigen Streit. Vor allem aber ist es eine Auseinandersetzung zwischen dem Westen, Europa und Russland um dieses Land. Und da ist überhaupt schon der Fundamentalismus beachtenswert, weil es geht ja nicht um irgendwelche Fragen von, welches Stück Politik ist gerade umstritten, welche Sorte der politischen Entscheidungen gefällt gerade, gefällt nicht, wird irgendwie zum Gegenstand dessen, was da die Konfrontation ist, sondern es geht darum, wer überhaupt in diesem Land regieren darf, und wer die Entscheidungsmacht darüber ist, wer in diesem Land regieren darf. Es geht also um eine Frage legitimer Herrschaft überhaupt und wer sich zum Richter darüber macht. Also, die Mächte, die von außen in diesem Streit da involviert sind, die sind die entscheidenden Adressen für die Legitimitätsfrage und werfen die auf in quasi Streits darüber, welcher Volkswille kriegt denn da recht? Welche Regierung für das Land und die Leute soll da überhaupt gelten? Soll da gerechtfertigt sich irgendwie ausbreiten? Ist der Umsturz in Kiew, die Vertreibung von Janukowitsch, das ist doch wohl ein legitimer Volkswille, sagt die eine Seite. Die Krimrussen dagegen, die sind ganz eindeutig eine Manövriermasse von Wladimir Putin und seiner Marionette Janukowitsch, die wir zum Glück vertrieben haben. Der Putin ist auch nicht faul, der kann das auch. Der muss seine russischen Mitbürger schützen. Ganz klar. Der weiß ganz viel Kulturgeschichte, überhaupt geschichtliche Zusammengehören, weiß er zu zitieren. Um klarzustellen, naja, sein Einspruch, das, was er da macht, das beantwortet die Frage danach, wie in dem Land eigentlich wer unter welcher Sorte Herrschaft von welchen Figuren regiert, zu leben hat. Jetzt beherrschen die in der Auseinandersetzung immer eine Übung ganz locker. Beim anderen machen sie einen Machtzugriff aus strategischen, politischen, ökonomischen Interessen, also quasi das alles, was der anführt an den legitimen Titeln für seine Sorte der Konfrontation, die er betreibt, das führen sie locker, überführen sie das als, ach, euch geht's doch bloß um die Macht. Das sind doch ganz klar, ihr habt politische, strategische, ökonomische Interessen, all das, was ihr auffahrt an den höheren Gründen, das ist nichts. Bei uns fällt das aber zusammen. Unser Zugriff auf diesen Laden, das ist ganz klar, das ist ein Dienst an dem, an Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat, Volkswille, Souveränität. Bei uns ist die Gleichung, ist das eine Gleichung, was bei euch nur eine heuchlerische Ungleichung ist. Für die Auseinandersetzung berufen sie sich auf die allerhöchsten Rechtstitel, die es so gibt, die doch auch für die andere Seite gültig sein müssten. Also, der Westen stellt sich hin und sagt, dies ist überhaupt ein Streit für das Völkerrecht, für die Souveränität, territoriale Integrität und Unversehrtheit der Ukraine, was er da macht. Russland spiegelbildlich, klar, verletzt das, macht sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten schuldig. Was ich gesagt habe, die führen den Streit über die Legitimität der Sache und über sich als Richter. Ja, die EU kommt dann also daher als Anwalt dieses Anrechts der Ukraine auf Selbstbestimmung. Darauf, das gilt, dass sie sich verlassen kann auf das Völkerrecht, das ihr ihre Integrität und Souveränität sichert. Und wenn man den politischen Debatten, auch der öffentlichen Kommentierung folgt, dann soll damit eigentlich immer schon die ganze Sache einigermaßen klar und einleuchtend sein. Das eigene Vorgehen ist total gerechtfertigt, ins Recht gesetzt durch die höheren Werte, für die wir streiten. Was die andere Seite macht, lauter Übergriffe dagegen, die jedes Stückchen Macht, das man dagegen mobilisieren und jedes bisschen Gewalt, das man dagegen mobilisiert, auch rechtfertigen. Umgekehrt. Auch das beherrscht der Putin, der die Völkerrechtsgemäßheit seiner Annexion der Krim auch irgendwie herleiten konnte, der eben auch sagen konnte, da ist ein Volk, das ist ein Teil von mir, zu dessen Schutz bin ich doch darüber, dass das selber Russen sind seit Jahr und Tag, jedenfalls seit 2455 Jahren, bin ich doch beauftragt, berechtigt, genötigt. Und auch der kann ganz schlicht den Zugriff der anderen Seite blamieren und sagen, das, was ihr da macht, naja, das ist eine Scheinlegitimierung für euer Interesse. Da weiß ich locker, euer legitimatorisches Geschwafel und den Machtanspruch zu scheiden. Gut, wenn man das hat, mal nochmal eine Erinnerung an die Eingangsbemerkung. Das hin und her, wenn man sich deshalb mal so anguckt und nicht von vornherein sagt, ja, ich weiß schon, wie mich die Daumen drückt. Wenn man sich wirklich mal die Frage stellt, worum geht's da, dann muss einem jetzt erstmal schwindelig werden. Die Titel, die Methoden, die Verfahren, die Macht, die sie mobilisieren, die Gewalt, das ist alles, da kann man keine vernünftige sachliche Unterscheidung dann treffen. Man kann aber das Ganze auch erstmal als Selbstauskunft nehmen über die Gewalten, die da involviert sind. Kann ja erstmal sagen, okay, eins habe ich jetzt schon mal gelernt von euch. Ihr stellt euch also vor, als die Mächte, die selbstverständlich darüber richten dürfen und müssen, was in dieser Ukraine jetzt überhaupt los ist, was daraus wird, was überhaupt herrschaftlich da geordnet wird, was verpflichtend wird. Ihr seid also die, die Anerkennung für euer Votum darüber beanspruchen, welche Sorte Gewalt da herrschen soll. Und da machen sie eben alles geltend, da steht Urteil gegen Urteil. Und sie machen auch, also ganz folgerichtig, die machen auch keinen großen Disput darüber. Sondern die über euch, über diese Mächte lernt man jetzt auch. Es ist also eine Frage der Macht und Gewalt, die sie gegeneinander mobilisieren, den Respekt, den sie beim anderen erzwingen können dafür, dass sie sagen, ich bin die gültige Definitionsmacht für das, was aus der Ukraine werden soll. Und das hast du anzuerkennen, weil die Mittel, mit denen ich mich dafür einsetze, den deinen überlegen sind und du meine Definition als Rechtsanspruch anzuerkennen hast. Man kann dann zweitens lernen, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, ja? Die Legitimität, die sie da mit Macht und Gewalt für sich beanspruchen, als Rechtsanspruch durchsetzen wollen, das fällt bei dem, was sie Herrschaft und Volk in der Ukraine verordnen, auch ganz damit zusammen, wohin die sich orientieren, ob die quasi ausgerichtet sind als exklusiver Besitzstand der einen oder anderen Seite. Also Europa, das ist ganz klar, all die hohen Titel, die es in den Mund führt, für die Machtauseinandersetzung, die es praktisch führt, da ist ganz klar, das fällt ganz damit zusammen, dass sich eben die Ukraine, ihre Herrschaft, ihr Volk, ihre Ökonomie zu uns orientiert. Fragen, die sie aufmachen, ganz klar. Was ist da legitime Herrschaft? Ist, zu wem orientiert sie sich? Sind meine Ansprüche, meine Definitionen, meine Interessen, sind die da eingebaut, verbindlich und das gültige Maß? Also auch das, wie kommt sowas in den Debatten vor? Da stellen sich westliche Politiker hin und sagen halt, ja, ja, Russland, Einmischung in die inneren Angelegenheiten bedroht Souveränität und Selbstständigkeit der Ukraine. Das ist schon eine ganze Definition dessen, was deren Selbstständigkeit ist, nämlich das, was ich gerade gesagt habe, Westausrichtung pur. Wenn Russland meint, in irgendeiner Sorte da politisch sich darauf beziehen zu können, um seine Interessen Geltung zu verschaffen, dann ist das ganz klar, das ist ein Übergriff auf das, was wir da als unser Schutzgut definieren, nämlich deren unsere exklusive Zuständigkeit, unser exklusiver Anspruch auf, wir sind die Bestimmungsmacht für alles, was da gilt. Putin, das kann er gut, ist da auch nicht schlecht. Der sagt natürlich auch, ach wisst ihr was, die Legitimität, die ihr euch zusprecht, Integrität der Integrität der Ukraine, Souveränität dieses Landes. Deswegen dürfe ich meine Bürger nicht heimholen. Darf ich euch bitte an den Kosovo erinnern? Und habt ihr nicht auch von uns mitspendiert eine Wiedervereinigung bekommen? Auch das, Retourkutschen auf dieser Ebene, die aber umgekehrt eben die Zurückweisung des Zuständigkeitsanspruchs beinhalten und mein Recht auf Definition, Zuständigkeit darüber zu entscheiden, was da wird, das soll gelten. Dagegen darf man sich nicht vergehen. Und dafür, das kann man sich an der Stelle ja auch mal klar machen, dafür ist dann quasi das, was der Machtkampf da ist. Der Volkswille, der da immer wieder zitiert ist, der definiert sich auch ganz darüber, ist überhaupt nur quasi Fußnote dessen, der Machtkampf da, was er an diesen Ansprüchen der Großmächte gegeneinander irgendwie, was er da gilt und dafür taugt.
Warum?
Das hat man ja mitbekommen. Nicht so heilig wie der Volkswille da und das Demokratische in der Ukraine. Aber groß gefragt, zu einer Beratung getrommelt oder so haben sie da alle nicht. Ist aber wurscht. Also, woran die streiten? Immer unter dem Titel, das Beste für die Ukraine, für die Menschen da, wie es dazu geht, ist aber schlichtweg nur, sie streiten um die Ukraine. Und wem gehört die, wem gebührt die Macht, darüber zu definieren, was da gerechterweise gelten soll? Das aber andererseits dem Publikum der Welt und aller Menschheit dazu bieten und zu verdolmetschen, als das ist ein Dienst am ukrainischen Volk, das lassen sie nicht bleiben. Wenn man aber das gerade Erläuterte sich dann mal ungefähr im Hinterkopf behält, fragt man sich, okay, was haben sie denn dann eigentlich zu bieten? Was bieten sie den Volksmassen da? Das ist in dem Fortschritt der Affäre, wo sie jetzt ist, auf einen ziemlich harten Kern reduziert. Die EU stellt sich quasi hin mit dem Angebot, ihr Menschen, die ihr da unterwegs seid, aufgeregt irgendwie in irgendeiner Form, womöglich sowieso schon mehr zu unserem Lager gehörig, richtet eure Erwartungen auf uns. Wir sind eine Macht, die euch was bietet, nämlich was, die euch vor Russland schützt. Russland greift auf die Ukraine zu, das ist ein Drangsal. Wir schützen die friedliche Revolution in der Ukraine, wir sichern die Integrität, wir sichern also quasi, dass ihr nicht Beute von Russland und seinen Marionetten werdet. Und sie lassen ja gleichzeitig überhaupt keinen Moment irgendeine Sorte Zweifel aufkommen, dass materiell, in puncto dessen, wie das Leben denn mal aussehen soll, ob man was davon hat, dass da nicht viel im Angebot ist. Jedenfalls nichts Positives, sondern was ist da im Angebot? Verarmung. Die Energielieferungen, die aus Russland womöglich demnächst ausfallen, ja, die können wir liefern, aber sagt die Merkel ungerührt. Das ist aber übrigens, also zu den Preisen, wie ihr das bisher hattet, das ist einfach nicht möglich, sagt sie. Wo sie ewig lang, 3 Tage geißeln, wenn der Russe darauf besteht, dass höhere Gaspreise verlangt werden müssen, dass das ein Erpressungsmittel der Leute und des Landes par excellence da ist. Und auch in allen anderen Abteilungen. Naja, Renten und Löhne, die können nicht so bleiben, wie sie sind, wenn das mal mit der Westanbindung klappt. So viele Staatsbedienstete wie bisher braucht es auch nicht. Und übrigens, die Folgen der vergrößerten Konkurrenz werden auch ziemlich drastisch, also der Konkurrenz mit dem Westkapital. Also, die machen schon Ansagen, was sich das Volk zu erwarten hat, in puncto dessen, wie man da leben kann, ob sich das irgendwie lohnt, ob da was aufgeht. Das sagen sie ganz klar, nein. Da stehen euch harte Zeiten bevor. Das Angebot ist aber, ihr habt uns gegen Russland auf eurer Seite eine ordentliche Macht, die euch davor schützt. Das ist also quasi ein Angebot an, überhaupt sowas wie den puren Patriotismus, den puren Zuspruch zu, ich habe doch hier eine Macht. Und da bin ich schwer dafür, dass die sich durchsetzt, dass die was gilt in der Welt. Dann wird es doch wohl auch was mit irgendwas, was auch immer, weil einen Standpunkt der Berechnung kann man da jetzt nun wirklich nicht mehr groß entdecken. Aber es ist ein Angebot eben dieser Art, sich quasi feindlich in dieser Auseinandersetzung zweier widerstreitenden politischen Lager, der Identität mit der größeren, besseren EU-Macht zu versichern. Das ist das Angebot. Und damit ist auch klar, dann ist offenbar das auch das, worin sie gut bedient sind mit ihrer neuen Ukraine, wenn sie denn mal fertig ist. Auch hier wieder spiegelbildlich. Auch Russland. Wir schützen euch als Russen. Jetzt lachen sie zum Teil in westlichen Hauptstädten und Redaktionen, weil sie sagen, ja, was sollen das denn für Lebensperspektiven sein? Das ist ein Zuschussgeschäft für Russland. Da gibt es doch überhaupt kein ordentliches Leben. Kann man mal schauen, was kann man da überhaupt etablieren? Oder was können die da etablieren? Das kostet die auf jeden Fall so viel, gerade wo wir sie ökonomisch schädigen, weit und breit. Das halten die nicht lang aus. Und auch da selber, was da geschürt wird, ist wieder, eigentlich hat man dann eine Schutzmacht, die einem so verpflichtet ist, wenigstens, dass man sagen kann, das ist meine. Die ist jetzt eben die Gewährs- und Garantiemacht gegen die Ansprüche dieser Westukrainer, die immer von Kiew aus irgendwie einen fremdherrschaftlichen Zugriff auf das Meinige machen wollen. Da sind Erinnerungen an alte Sowjetzeiten häufig mit im Spiel, wenn man die Berichte und auch mal Interviews liest. Und Sowjetzeiten, das heißt nicht Sowjetunion im Sinne von realer Sozialismus, da weiß ich, da wurde doch noch irgendwie, da konnten die Kinder in den Kindergarten gehen, da gab es eine medizinische Versorgung, was zu fressen und Arbeit. Sondern das war eine Macht, die galt noch was in der Welt. Da, mit der konnte man nicht so Schlitten fahren. Und auch da, wieder ganz hinten, mit Sicherheit nicht irgendwie, als Ausgangspunkt für das Ganze, steckt irgendwo ein Gedanke drin, dann geht's uns auch irgendwie mal wieder besser. Aber auch da muss man sagen, irgendwas von, da kümmert man sich um seins, um sein Interesse darum, dass aus einem was wird, dass es einem gut geht, ist auch da vorne wie hinten nicht zu sehen. Wie sieht es denn dann jetzt aus mit dem Volk? Ja? Die werden von konkurrierend den Westmächten der EU, USA, auf der anderen Seite von Russland, als Schutzobjekte definiert und sie selber definieren sich damit als Schutzmacht. Und das Angebot ist, indem wir unser Programm da unten durchsetzen, schützen wir euch vor den falschen Ansprüchen einer anderen. So hetzt man die Leute dann gegeneinander auf. Da findet man offenbar auch was vor, da komme ich gleich noch zu. So kriegt man es, so schafft man es. So stellt man es her, dass politische Führungen sich in diesen Volksmassen ihren ganzen Unterbau verschaffen, um dieses Land dann eben in eine politische Konfrontation zu führen, die ziemlich radikal wird, an den Rand eines Bürgerkriegs führt, Machtwechsel und die Spaltungen vorführt. Das ist eine äußere Konkurrenz. Mobilisiert aber die Leute innen dazu, dieses Land quasi unbrauchbar zu machen und fast zu zerlegen. Und jetzt nochmal ein Rückblick auf meine Eingangsbemerkung. Was ist es also, worin man sich so teilnahmsvoll geistig bewegt, wenn man die Fragen nach diplomatischen Lösungen, ihren Möglichkeiten, nach Sanktionen, nach welche Chancen auf Frieden gibt es, welche Interessen hätte denn die Ukraine berechtigterweise anzumelden, wohin man sich da begibt? Eben in das Machtfragen zwischen Staaten, Streit und Erringung, Ausrichtung von Herrschaft, hoheitlicher Gewalt, darüber wird definiert, was ist ein Volk, wer gehört dazu, wer nicht. Was ist der Volkswille, welche Aufgaben hat er zu erfüllen? Und dann merkt man hier schon, ja, Aushalten von Armut, Anpassung an Elends- und Herrschaftsverhältnisse, sich mobilisieren lassen für einen politischen Streit und womöglich noch für Kriegsfragen. Das ist der Sorgegegenstand, den man sich so teilnahmsvoll zurechtlegen soll. Und das finde ich einen Fehler. Das muss man aber noch klären. Was ist denn das jetzt, was die für Interessen da überhaupt haben? Das habe ich immer wieder betont. Naja, es gibt äußere Zugriffsinteressen zu Ordnungsinteressen, die auch in einer sehr fundamentalistischen Art und Weise einen Anspruch auf dieses Land anmelden. Das, was da gelten soll, ziemlich fundamentalistisch und radikal die Gegenposition ausschließen. Damit also die ganzen Gewaltfragen scharf machen. Und warum das alles? Warum verträgt sich jetzt die EU mit Russland dann nicht? Warum wird da gegeneinander konkurriert und worum eigentlich? Ich möchte in zwei Abteilungen das angehen. Das erste, damit fange ich gleich an, ist das, auf was für ein Gegenstand, was ist eigentlich das Objekt ihrer Konkurrenz da? Was ist eigentlich die Ukraine für ein merkwürdiger Staat? Was ist der für ein Laden? Die zweite ist eben die, was war da, wofür diente da, was sollte da überhaupt das ganze EU-Assoziationsprogramm? Weiß man ja, nicht unterschrieben, ging's los. Also erstmal zu dem, womit hat man es zu tun mit dieser Ukraine? Es ist ja klar, so wie ich es dargestellt habe, die ist jetzt nicht das Subjekt, das so eine Sorte weltmachtmäßigen Konflikt überhaupt aufgemacht oder eröffnet hat. Aber an dem, was jetzt die äußeren Mächte da aufrühren, die Alternativen, mit denen sie das Land konfrontieren, an denen die Herrschaft kaputt geht und das Land gespalten wird, das Volk leidet, eins wird da schon deutlich. Die sind und waren als bestimmende Größe in diesem Land schon längst präsent und etabliert. Die sind überhaupt schon als entscheidende Instanzen für das, was die Ukraine überhaupt ist. Wie sich der Staat da definiert, was seine Lebensgrundlage ist, wovon da überhaupt gelebt werden kann, längst als eingebaut, als von denen hängt das im Wesentlichen ab. Die Ukraine hinkt schon, seitdem sie irgendwie sich dann in den wahrscheinlich Anfang der 90er, ich weiß nicht genau, Gründungsdatum, in die Welt getreten ist. Hängt sie einerseits an den Beziehungen zu Russland und auf der anderen an der EU. Was sie vermag, wovon sie lebt, das wird durch die Beziehung definiert, die sie dann auf beiden Seiten hat. Also was ist es? Die Ukraine, nachdem die Sowjetunion dicht gemacht hat, ein Bestandteil der ehemaligen Sowjetunion und Erbmasse davon, hat sich auch nicht lang lumpen lassen, darauf gesetzt, hier gilt Kapitalismus. Wir machen aus Marktwirtschaft und der Stiftung einer marktwirtschaftlichen Ordnung, der Herrschaft des Geldes, machen wir einen nationalen Erfolgsweg für diesen Laden. Das hat der Heinzel vorhin schon auf den Gegenstandpunkt hingewiesen, der sich mehr mit Russland beschäftigt, der macht aber die fundamentalen ökonomischen Widersprüche auch für die Ukraine eigentlich recht deutlich ganz gut mit klar. Ich will mich einfach mal auf das bisherige Ergebnis und Resultat beziehen, das ja auch jeder kennt. Ökonomisch ist dieses Land einigermaßen am Boden. Was es an Öffnung der Grenzen hingelegt hat, um irgendwie am Weltmarkt teilzunehmen, hat dazu geführt, dass eine Menge von dem, was vorher mal eine irgendwie produktive Industrie war, schlichtweg jetzt nicht mehr da ist. Da machen ausländische Unternehmen, besetzen das, was es irgendwie am Markt gibt. Und ansonsten sind sie irgendwie angebunden an diesen EU-Kapitalismus, von dem sie kein Teil sind. Und hängen von dem ab, als die ganze Zahlungsfähigkeit hängt an den Kreditagenturen des Westens, sind ein IWF-Schuldenfall. Und haben sich also quasi nach der Seite hin ein ziemliches Abwirtschaften geleistet. Auf der anderen Seite gibt es, auch überführt jetzt in neukapitalistische Verhältnisse, Reste der alten Arbeitsteilung mit Russland aus dem, was da mal die Sowjetunion war. Das selber ist dann in Gestalt von irgendwelchen industriellen Inseln unterwegs. Es gibt Kooperationen, teilweise staatliche Zuschussgeschäfte sind. Das alles bringt auch nicht so viel Geld und Kapital ein, dass man damit der ganzen Nation zu einem Aufschwung verhelfen könnte. Das ist eher umgekehrt. Das ist irgendwie noch so ein bisschen ein Tropf, von dem sich ein bisschen ökonomisches Leben in der Ukraine da bestreiten lässt. Und darüber hinaus ist sie dann eben noch in ihrem ganzen Energiewesen von dem Verhältnis zu Russland abhängig. Das betrifft einerseits und wirklich ganz buchstäblich das Überleben des Volkes. Damit es da durch die Winter geht für einen Großteil von den Leuten, braucht es irgendwie einen Niedrigpreis, eine Subventionierung dessen, was die sich leisten können. Und zweitens, für das, was jetzt die Herrschaft da interessiert, genauso elementar, wenn nicht wichtiger, alles, was es irgendwie an Wettbewerbsfähigkeit oder daran wenigstens, dass sich irgendwie was lohnt an kapitalistischer Bewirtschaftung da, dass es da gibt, hängt auch an dem, dass es einen irgendwie subventionierten niedrigen Energiepreis gibt. Dieses Ding, so unproduktiv geht es in dem Laden zu, daran hängt, ob man irgendwas vermag mit seinen industriellen Inseln und Unternehmen oder auch nicht. Also, Karriere der Ukraine heißt, es gibt Restbestände irgendwie von Geschäft inmitten einer ziemlichen Brachlandschaft. Es gibt ein paar Oligarchen, die da Geschäfte machen. Es gibt aber nicht sowas wie irgendwie eine funktionierende nationale Kapitalakkumulation, die irgendwie ihre eigenen Voraussetzungen reproduziert. Also dass es da einen Kreislauf gibt von, da gibt es ein ökonomisches Leben, auf das sich die Gesellschaft gründet. Nicht genug Verdienst, Geld, Profit, Kapital, dass davon auch irgendwie die Staatsgewalt sich bedienen und finanzieren könnte. Seit seinem Geburtsleben kämpft dieser Staat da mehr oder minder mit dem Weg zum Bankrott und wie man so hört, ist er jetzt schon so ziemlich davor. Aber der macht nicht zu, wie es sich gehört, der wirtschaftet halt weiter. Da muss man das Volk ein bisschen härter rannehmen und muss halt gucken, dass man seine Bedingungen in den Griff kriegt. Aber das eben jetzt in dem Land heißt, die ganze Wirtschaft besteht quasi in einem Ensemble von Überlebensfragen, die die politisch in eigener Regie nicht lösen können. Das hat ihnen ja Übergang zum Kapitalismus beschert, kann man nichts daran ändern. Aber der ökonomische Zugriff der EU und des sonstigen westlichen Kapitals ist passiert. Was sich für die lohnt, haben sie mit überlegener Konkurrenz macht sich angeeignet, anders ist kaputt. Die kapitalisierten Erbstücke aus dem Ding mit der Sowjetunion, aus der alten sowjetischen Arbeitsteilung, bringen auch nicht viel. Also dieses Land ist ziemlich ruiniert und im Arsch aus dieser zweiseitigen Abhängigkeit, die sich da eingehandelt hat. In so einem Land, da mangelt es an vielen. An Kredit, Profit, Geld, auch an sachlichen Überlebensmitteln aller Art, aber an allem mangelt es mit Sicherheit nicht. Auch in so einem Land finden sich lauter Politiker, die so ein Staatswesen regieren wollen, die ein Volk kommandieren wollen, eine nationale Staatsmacht managen, um eben diesen Laden irgendwie voranzubringen, eine Erfolgsgeschichte aus der Misserfolgsgeschichte zu machen und dann also als diese Sorte Politiker darum konkurrieren, dass sie eben die Geschäfte dieses Ladens führen dürfen.
Ja, sehr. Warum kann man die Oligarchen? Wir wissen auch, dass Ukraine fest in der Hand der Oligarchen ist. Und dass wir jetzt die Seiten gewechselt haben.
Ja.
Da hat sich der neue Macht in Kiew angeschlossen.
Ja.
Und diese Leute.
Ja.
Ukraine ist fest in der Hand dieser Leute, dieser Mafiosi.
Ja, aber jetzt habe ich schon das Etikett Mafiosi gehört. Aber wofür soll es jetzt stehen? Ja, das ist mir klar. Ich vermisse nur ein bisschen das wofür soll das jetzt stehen?
Ja, das Gauner sind, die haben das Land ausgeplündert.
Ich kann damit noch so wenig anfangen. Weil Gauner, die das Land ausplündern, also ich sag mal, ja, ein kleiner Vorgriff auf das, was ich zum Assoziationsabkommen sagen wollte, ja. Da ist in dem ganzen Papierwüsten, die es dazu auch flankierend gibt, von der EU zum Beispiel, ja, offiziellen Berichten, Länderberichten, was es alles gibt, ja, ist zum Beispiel, steht lässig drin, naja, wenn es mal sowas gibt wie dieses Assoziationsabkommen mit dem Herzstück Freihandelsabkommen, dann werden einige Bereiche, also viele Bereiche dieser Ökonomie, die jetzt vor dem Wettbewerb geschützt sind, diesen Schutz verlieren und das wird zu einer ziemlichen Überlebensfrage für diese Wirtschaftszweige und damit also ein ziemlicher Anschlag auf die Ukraine. Da geht es jetzt erstmal sehr ehrlich zu. ist ja ein Vertrag von guten Adressen in der Staatenwelt. Also jetzt weiß ich nicht, also wenn ausplündern im Sinne von, es war ja irgendwie gemeint als, ist es nicht ökonomisch schädlich, dann meine ich, dass das mit Kategorien wie ausplündern gar nicht so gut zu fassen ist. Es muss doch irgendwie ein bisschen mehr an der Sache liegen, die die betätigen. Hat es nicht irgendwie zu tun mit, was privates Eigentum vermag, wofür man es einsetzt. Also auf sowas will ich hinaus. Ist das nicht entscheidender, wenn auch sozusagen, wenn mit mir, na klar, an den Oligarchen hängt was. Richtig, und deswegen bemühen sich im Moment eben die honorigen Herren Steinmeier und Co. darum, die sonst immer gegeißelten Oligarchen, von denen auch solche Urteile, korrupt, mafiös, die plündern aus, jetzt ist deren ökonomischer Einfluss, ihre Mittel, die sie haben, um überhaupt da sozusagen Wachstum zu generieren, und dass das eben auch ein politischer Hebel in so einem Abbruchstück ist, ist jetzt ganz willkommen, um zu sagen, naja, komm, die Entscheidungsfrage gegen Russland, die herbeizuführen, dafür können wir die sehr gut gebrauchen. Also jetzt, ich bin immer noch ratlos, wohin zielt es? Das mafiös, Gauner, das mag ja sein. Also mit denen möchte ich auch kein Bier trinken, aber das, ich bin mir noch nicht sicher, was für eine Sorte Urteil damit lanciert werden soll.
Das doch so nehmen, dass mit der Umwandlung in einen Kapitalismus ja das Votum erklang, dass Privatisierung sein soll. Ja. Das war eine Forderung von Westen. Also nicht mehr der Staat für die Ökonomie, sondern private Leute. Dann haben die das halt gekauft. So sind sie ans Ruder gekommen. Und wenn dann heute das Urteil heißt, da kann man das einerseits moralisch nehmen, diese Bösewichte. Man kann aber auch das Urteil entnehmen, was vorhin schon gefällt wurde. Dass dort der Kapitalismus auf einem Gang, in einer Gangart läuft, dass einfach gar kein Reichtum darüber zustande kommt, von der dann alle leben können, sich ein Proletariat ernährt oder so, sondern das wirklich den Charakter der Ausplünderung hat. Weil Ausbeutung findet statt, aber Reichtum wird nicht produziert. Und dann kann man das einfach mal so, dass diese sachliche Auskunft darüber nehmen, wie dort Kapitalismus heute stattfindet. Und nicht mit dem Votum, da wird was ausgeplündert und was kaputt gemacht und eigentlich müsste es anders sein. So will ich das erstmal nehmen. Also was kann man an diesen Typen darüber entnehmen, wie es in dem Laden so zugeht?
Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich einverstanden bin.
Ich wäre einverstanden.
Also es gibt hier heute Abend keine Demokratie, das kann ich versprechen. Wir kommen ja nachher nochmal auf die. Ich finde auch, belassen wir es mal dabei, weil jetzt fallen mir noch 5 Sachen ein, aber ob die so zielführend sind für das Thema, was ich mir heute vorgenommen habe, weiß ich auch nicht.
Aber man kann sich ja mal überlegen,
oder man kann sich
was überlegen. Warum gibt denn das eigentlich einen Vorwurf her? Dass es Leute gibt, die das, was so ein Land zu bieten haben, in einer Weise ausnutzen, dass sie selber furchtbar reich werden. Und zwar nur sie. Das ist ja das Normalste von der Welt. Das ist ja gar kein ukrainischer Spezialfall, das ist ja hierzulande auch so. Hier ist es gar kein Skandal. Hier sagt man nicht Ausbeutung, Mafiosi, sonst was. Hier ist es halt Wirtschaft. Das ist aber gar nicht der Unterschied zwischen da bereichern die ja bloß sich. Und hier wäre das anders, ne? Hier bereichern die auch sich. Und das ist auch gar nicht dadurch durchgestrichen, dass der normale Konzernlenker hierzulande eben nicht an der Politik beteiligt ist. Das ist doch gar nicht der Unterschied zwischen einer betreibt Bereicherung auf Kosten derer, die für ihn arbeiten gehen. Dass die da unten so furchtbar erfolglos sind, und zwar so erfolglos, dass eben große Teile des Volkes davon nicht nur schlecht, sondern gar nicht leben können, dass auch der Staat dadurch gar keine Reproduktionsgrundlage hat. Das würde ich jetzt nicht umdrehen in den Vorwurf. Daran sieht man, die haben ja bloß sich bereichert, anstatt ja was eigentlich? Dem Land gedient? Weil wie geht denn das eigentlich? Hierzulande hat man es tatsächlich damit zu tun. Deutschland kommt ganz gut weg, aber die kommen ja dadurch ganz gut weg, dass diese Bereicherung, ich nutze ein Volk aus für privaten Reichtum, dafür, dass manche furchtbar reich werden, dass die so erfolgreich treiben. Man sollte es, glaube ich, nicht in eins setzen. Ein Land ist einfach ruiniert und das wäre dasselbe, wie daran sieht man, bloß Ausbeutung. Weil Ausbeutung ist überhaupt die Art und Weise, wie die erfolgreichen Nationen sich die Mittel verschaffen, mit denen dann auch so eine Ukraine aufgemischt wird.
Ja. Ich noch eine Ergänzung. Ja. Die Frage, woran liegt es eigentlich, dass die Ukraine so ruiniert ist? Immerhin war die Ukraine ja zu Zeiten der Sowjetunion eines der großen industriellen Zentren, ein Land in eine Landesecke dieser Sowjetunion, wo es mit Bären, Hightech und sonst wie zuging. Die hatten die große Stahlindustrie, die hatten dort die Ernährungsindustrie, die hatten dort deren Flugzeugindustrie und Waffen und was man halt so brauchen konnte für Atomkraftwerke, haben sie die größten Teile geliefert und so. Ja, und genau als dieses System abgeschafft und zugunsten eines Privaten eingerichtet wurde, ja, da haben sich, ach, die Timoschenkos und alle anderen, ne, die heute genannt werden als Oligarchen, ein Teil der produktiven Grundlage des Landes angeeignet, um daraus, jawohl, kapitalistisch das zu machen, was man als Kapitalist macht. Ich mache daraus privaten Reichtum. Und die haben es sich bestimmt auch anders vorgestellt. Die haben bestimmt gedacht, wenn sie sich die Stahlindustrie aneignen, dann, na, dann wird man in der kapitalistischen Welt sich nach ihrem Stahl die Finger lecken. Und da werden sie noch viel reicher, als sie geworden sind. Aber was hat sich denn jetzt über das Land herausgestellt? Über das Land hat sich herausgestellt, mit all diesen Konkurrenzanstrengungen der Oligarchen, denen dann ja irgendwie diese Staatsbetriebe, die sie ehemals waren, gehörten. Da hat sich herausgestellt, gegenüber dem etablierten Kapitalismus hatten sie keine Chance oder nur wenig. Sie haben sich in der Konkurrenz, der sich nach Westen ausgesetzt haben, ein wenig verkalkuliert in der Hinsicht, man übernimmt einfach das, was in der ehemaligen Sowjetunion Hightech war und damit ist man konkurrenzfähig. Nein, sie mussten feststellen, das war nicht konkurrenzfähig. Darum sind sie in der Konkurrenz zurückgefallen und es sind das, was eben gesagt wurde, Inseln geworden. Einerseits, was kann man da noch loswerden? Ja, bestimmte Teile von diesem, jenem und sonst was nach Westen. Und auf der anderen Seite, was kann man eigentlich noch für Geschäfte machen? Die haben festgestellt, mit ihrem Stahl, ihren Ersatzteilen für Atomkraftwerke und sonst wie, können sie noch Geschäfte machen mit der ehemaligen Sowjetunion, nämlich mit dem Teil, der Russland heute ist. Da haben sie sich in geschäftliche Beziehungen begeben, die heute noch irgendwie halbwegs funktionieren. Aber was kommt eigentlich bei jetzt 20 Jahren, fast 25 Jahre Ukraine raus? Es ist herausgekommen, dieses Land als kapitalistisches kann den größten Teil seiner Bevölkerung nicht brauchen, kapitalistisch. Für die kapitalistische Ausbeutung nicht richtig geeignet, weil anderswo die Ausbeutung effektiver ist. Zweitens, entstehen daraus dann eben nur Inseln der kapitalistischen Produktivität, und zwar welche, da ist man vom Westen einerseits abhängig und kommt auf keinen grünen Zweig. Die Abhängigkeit wird vielmehr ausgenutzt. Die Abhängigkeit sowohl der Industriellen, aber auch des Landes wird ausgenutzt. Umgekehrt, man schafft gewisse Geschäfte mit Russland, vielleicht auch mit Kasachstan und Weißrussland. Da kann man etwas hinschaffen. Aber diese Geschäfte lohnen sich kapitalistisch auch nicht sehr. Man kann sogar reich werden, man siehe die Gastprinzessin Timoschenko, man kann reich werden damit, dass man sich das Monopol über, naja, den Zwischenhandel mit Gas und Öl verschafft. Aber das ist gar keine Reichtumsquelle für das ganze Land. Das ist keine Reichtumsquelle, das irgendwie dazu führt, dass das, worauf es einem kapitalistisch geführten Land ankommt, nämlich ordentliche Kapitalisten, die so reich werden, dass sie eventuell dann auch irgendwie die Bevölkerung mitbenutzen oder so etwas. Sowas kommt da gar nicht raus, sondern es kommt raus ein ziemlich ruiniertes Land, das nach zwei Seiten erpressbar ist und davon lebt. Es ist einerseits auf die EU angewiesen und kommt da auf keinen grünen Zweig und probiert es. Und andererseits, das, was überhaupt noch läuft, sind Geschäfte nach Russland. Mit Oligarchen dort und sonst wie, ja eben. Aber auch daraus kommt keine Grundlage dieses Landes. Und daraus kommt die seltsame Situation dieser Ukraine, dass ihre eigene ökonomische Grundlage so prekär ist, dass sie einerseits auf den Westen angewiesen ist und dabei eigentlich bankrott geht. Umgekehrt auf den Osten angewiesen ist und dabei auch nicht den Bankrott abwendet.
Richtig.
Das sind jetzt erst einmal die Grundlagen davon. Und darum, jetzt den Bogen dazu, ruiniert eigentlich eine Handvoll von Oligarchen ein eigentlich ganz toll funktionierendes Land. Man müsste nur die Oligarchen wegtun. Wer soll es denn dann nehmen? Weil das, was die anzubieten haben, als Stahlwerk, als Kohleproduktion und so weiter, das haben die schon lange auf dem Weltmarkt als AG oder sonst wie verkauft, wenn es denn ginge. Aber das wird ja gar nicht genommen als, das ist eine Produktivitätsquelle, die eignet sich der Westen einfach mal so an oder so. Das ist es ja gar nicht. Also es ist nicht das Verhältnis, hier sind Oligarchen, die einfach durch ihren Eigennutz verhindern, dass endlich ein kapitalistischer Aufschwung rauskommt. Am kapitalistischen Aufschwung liegt denen genauso viel oder wenig wie allen Kapitalisten auf der Welt sonst. Nämlich mehr wäre ihnen recht. Aber in diesem Land kommt ihr privater Reichtum zwar zu einigen Hunderten Millionen oder Milliarden, und da sind sie immer noch Nasbohrer gegenüber manch einem amerikanischen Anleger. Aber es kommt nicht heraus, dass dieses Land überhaupt seine eigene Bevölkerung braucht, ebenfalls große Teile daraus, und zwar wegen der kapitalistischen Konkurrenz nach Westen, wo die entwickelten Staaten existieren.
Ja, seine Bevölkerung nicht braucht. Und auch, wie gesagt, überhaupt aus dem, was da an Reichtum von denen produziert wird, kommt einfach auch nicht raus, dass man da weitere Geschäfte mit anstoßen kann, ein Stück weit weiter Ausgreifen der Industrialisierung vorantreiben könnte und so weiter und so fort, oder dass sich überhaupt der Staatshaushalt da irgendwie darüber ordentlich finanzieren könnte. Insofern Reproduktion einer Abbruchökonomie, deren Bankrott sich als ewiges Hinziehen und immer weiter rausgeschoben, auf der einen Seite durch den IWF, auf der anderen Seite durch das Verhältnis zu Russland immer weiter hinzieht. Jetzt haben wir ja ausführlich dran rumkritisiert daran. Das ist nicht gut gefasst als mafiöses Ausplünderungsverhältnis, sondern hat ein bisschen mehr was von, das ist ein ziemlich objektives Verhältnis dessen, welcher Reichtum da wie in diesem Land produziert wird. Unter welchen Bedingungen, in welchen Abhängigkeiten. Vom Westen einerseits, der EU, andererseits eben von dem, was es an Geschäften mit Russland gibt. Und wie gesagt, das ist eben eine ziemlich widersprüchliche und ziemlich kaputte Grundlage. Und trotzdem, auch da findet sich immer wer, der sagt, das will ich regieren, managen, aus dem kann ich was machen, da kann ich die Leute auf mich beziehen, kann ihnen Vorschriften machen und kann aus diesem Land irgendwie was Besseres machen, als es ist. Was sie dann also betätigen, das ist das, die beiden ziemlich ungenügenden, ruinösen Lebensquellen in der Abhängigkeit nach außen, nach Russland, nach der EU, die irgendwie zu bewirtschaften. Daraus soll was werden. Den Erfolg, den haben wir jetzt gerade hier in dem Hin und Her und ziemlich ausführlich bequatscht. Da stellt sich immer nicht viel ein. Und insofern stellt sich auch auf der Seite dessen, worum die da politisch streiten, die Teile der Elite, auf die es da ankommt, die sagen, wir sind berufen dafür, aus diesem Land was zu machen. Dafür wollen wir die Leute mobilisieren. Die führen darum auch einen ziemlich, wie soll ich sagen, dieser widersprüchlichen Sache angemessenen Streit. Erstens mal, wie es sich gehört, die wollen aus dem Land was machen. Und jeder gute Nationalist leidet daran, wenn aus diesem Land erstmal, wenn es dann nicht vorwärts geht. Wenn der Erfolgsweg nicht zustande kommt. Hier ist klar, führen die verschiedenen Abteilungen, Fraktionen derer, die da die Führung in dem Land übernehmen wollen, den Misserfolg immer haarscharf genau darauf zurück, dass die eine Mannschaft immer viel zu sehr den nationalen Erfolgsweg an eine der beiden konkurrierenden Seiten verkauft. Dass also auch die Misserfolgsdiagnose, die ist dann spiegelbildlich, viel zu wenig den Öffnungsanträgen des Westens auf die Kapitalangebote, die es da gibt, auf die IWF-Bedingungen, die sie da stellen, eingegangen wird, also viel zu wenig radikal eine Westausrichtung betrieben würde, dann würde aus dem Land doch viel eher ein Erfolg, weil all das, was da die andere Seite der Abhängigkeit, was da im Verhältnis zu Russland sich abspielt, bringt dieses Land nicht nach vorn. Sieht man ja, das ist sogar hinderlich, das ist eher ein Beitrag zu Russlands Macht als zu ukrainischen. Umgekehrt. Da stellen sich politische Fraktionen auf und sagen, was macht ihr aus dieser Nation? Ihr führt sie in den Westen in eine total ruinöse Abhängigkeit an der Geschichte der Osterweiterung, die diese EU hinter sich hat und den Kandidaten, die sie da schon angebunden hat, sieht man doch, sich dieser kapitalistischen Konkurrenz auszusetzen, darauf zu hoffen, dass man darüber doch selber Kapital und Kredit in das Land hineinbekommt, sodass man sich damit entwickeln kann. Also die Niederlagen zu irgendwie bloß temporären, vorläufigen, bevor es dann richtig losgeht, machen kann, das ist doch eine Illusion. So streiten die also quasi um die Lebensgrundlagen in diesem Land, die wirklich die Überlebensfragen betreffen, werden und entsprechend radikal führen sie sich gegeneinander auf. Was die gegeneinander führen, das ist eben, sie streiten um die Ausrichtung der Nation. Da geht es darum, wie die Staatsräson beschaffen ist. Das liegt in einem Land mit derart kaputten Grundlagen, im Notstandskapitalismus, von dem es liegt. Da liegt eben auch das nicht schön vor, in einer Verfassung, Ämtern getrennt von den Politikern, um die sie sich bewerben. Die Sache, die damit gemanagt wird, steht fest und man stellt sich einen Wählerwillen und dann geht es irgendwie, der Verlierer heult ein bisschen und der Gewinner macht's. Nee, da ist gleich klar, da ist immer die Frage, wie viel überhaupt von dem, was man jetzt an schlechten Zustand der Nation diagnostiziert, den die Führung herbeigeführt hat, eben wirklich auf eine ganz falsche Ausrichtung, auf eine falsche Einrichtung und Handhabung auch der Macht und ihrer Institutionen zurückgeht? Und ob das nicht sowieso schon immer die Kategorie des Landesverrats erfüllt? So kämpfen die dann, notgedrungen und ganz klar, irgendwie auch nationalistisch konsequent, mit allem, was sie sich dann eben regional, lokal, auf irgendwelchen Ebenen der Justiz, der Verwaltung, auch der Ökonomie, was die Staatsbetriebe anbetrifft, was die sich da irgendwie in einem Stück Staatsmacht in die Hände bringen können, ist auch gleich immer Mittel und Hebel der politischen Auseinandersetzung des Kampfs um die Macht, wie er da stattfindet. Ganz populär. Es gab ja die Forderung im Rahmen der Verhandlungen ums Assoziationsabkommen, der Janukowitsch solle die selektive Justiz abschaffen. So, was heißt das, selektive Justiz? Das war erstmal pur und ziemlich banal, da braucht man sich gar nicht theoretisch zu verrenken. Der Antrag, du benutzt quasi das, dass du die Richterposten besetzen kannst und die Gesetze erlassen kannst und was weiß ich noch alles, benutzt du dafür, um eine Konkurrentin, um die Macht, die uns genehm ist, nämlich Frau Timoschenko mit dem schlechten Rücken, die wegzusperren, und das gehört sich nicht. Die Art und Weise, wie die aber in der Auseinandersetzung im politischen Kampf aufeinander bezogen sind, das, was sie da versuchen zu verwalten, zum Erfolg zu führen, da ist klar, dass jedes Stück der Macht, das man irgendwo in die Hand bekommen kann, gebraucht wird und ausgenutzt werden muss, um diese Sorte Kampf gegen die andere Seite, den Streit um die Entscheidung der Staatsräson auch zu gebrauchen. Auch das ist was. Dieses Land, ne? Auf was richtet sich da die Konkurrenz der Mächte? Das geht schon ewig und drei Tage. Das hat verschiedene Etappen. Und dass aber quasi jede Mannschaft, die dran ist, eben mit den widersprüchlichen Lebensgrundlagen hantieren kann und die Entscheidung, die sie vielleicht herbeiführen will, sich andererseits immer nicht leisten kann, zeigt zum Beispiel das, die Etappe der Orangenen Revolution 2004 oder 2005 war die so oder so, wenn ich mich nicht täusche. Da ist dann unser Traumpaar angekommen. Da gab es damals schon den Janukowitsch und der hatte einen Konkurrenten, der hieß so ähnlich. Und es gab die Frau Timoschenko. Und die haben gewonnen. Und was ist dann passiert? Die haben sich Zug um Zug zerstritten darüber, wie viel Abtrennung, Wegbewegen von Russland sie sich leisten können, wie viel Hinwendung zum Westen eigentlich geht, ohne dass sie ihren ganzen Laden ruinieren, bis sie sich darüber so weit zerstritten haben, bis eben dann wiederum jede Menge Machtkampf mit den Mitteln der Justiz, der Intrige, dessen, was man an ökonomischen Mitteln hat und so, gegeneinander ins Feld geführt wurde. Der Janukowitsch, der hat, bevor seine Zeit dann abgelaufen war, der hat gemeint, er kann jetzt was anderes machen. Was der versucht hat, wird hierzulande gebrandmarkt und etikettiert mit, das ist eine Schaukelpolitik. Offenbar gibt es aber auch in der Ukraine noch genug Mittel für ordentliche Politologen. Darum hat der lieber von einer Mehrvektorenpolitik gesprochen. So. Der Sache nach ist klar, das hat seine Grundlage in dem, was ich hier gerade schon versucht habe zu erläutern. Ist also erstmal simpel der nächste Versuch, aus der Abhängigkeit in zwei Richtungen, die man da hat, irgendwie ein Stück weiterer nationaler Behauptung und ein bisschen Fortschritt zu machen und sich so auf die konkurrierenden Ansprüche an das Land halt zu beziehen. So, ganz einfach. Schaukelpolitik. Das ist schon ein ziemlich beurteilender Blick drauf, der nämlich sagt, das, was der da macht, dem fehlt die eindeutige Ausrichtung. Das muss mal auf ein Gleis gesetzt werden, das muss in eine Richtung geführt werden. Schaukelpolitik war der Vorwurf des Westens, dass die in der Ukraine immer noch sich das quasi leisten, den Luxus leisten, sich nicht alternativlos zum Westen zu bekennen, in dieses Lager zu wechseln, Russlands Einfluss also auszublenden, sondern, naja, was eben, suchen tatsächlich noch irgendwie eine Betätigung ihrer Außenpolitik, so wie sie meinen, wie sie da irgendeinen Nutzen rausschlagen können. Das ist ein harter Anspruch, aber das ist im Prinzip das, was die EU mit ihrem Assoziationsabkommen versucht hat, mal zur Entscheidung zu treiben. Dieser ewige Machtkampf in der Ukraine, das, was es da ist, das mit dem Assoziationskommen endlich eine Entscheidung zuzuführen und das, was ich vorhin mal zu Anfang über den der eigentliche Gehalt des Streits liegt jetzt sozusagen in dem Zuordnung pur. Und damit endgültig mal die Ukraine Russland entziehen und dem Westen zuzuführen. Die haben also versucht, oder hatten vor, ein weiteres Kapitel dessen aufzuschlagen, was wir vom Gegenstandpunkt aus eine friedliche Eroberung nennen. Friedliche Eroberung, ein Sonderfall des... Ja. Hört ihr es auch rauschen, oder? Ich bin beruhigt. Eine Besonderheit des EU-Imperialismus nach Osten soll quasi beschreiben, fassen, ein ziemlich abenteuerliches, ambitioniertes, imperialistisches Projekt. Also guckt man mal, was heißt jetzt Eroberung, was heißt jetzt friedlich. So wie ich gerade schon eingestiegen bin, die EU hat sich offenbar erstmal vorgenommen, zugetraut und auf die Tagesordnung gesetzt, dieses Land zerstritten, politisch fraktioniert, ökonomisch ziemlich ruiniert und ziemlich kaputt durch den Eintritt in den Kapitalismus, durch die Geschäftsbeziehungen, die man mit ihm eingeht, quasi endgültig mal dem eigenen Lager zuzuschlagen. Dafür die Interessen Russlands, die in dem Land präsent sind, völlig auszuschalten. Also richtig gegen Unvereinbarkeit auch herzustellen, zu sagen, Anbindung an die EU ist gleich Entzug dieses Landes aus dem russischen Einflussbereich. Da merkt man schon, also die drücken das sehr höflich aus, das ist in dem Artikel, den der Heinzel vorhin empfohlen hat, sind auch da schöne Zitate drin. Da sind Zitate, die heißen dann, wir wollen mit unserem Abkommen der Ukraine dabei helfen, ihre politische Krise zu lösen. So geht das dann los, die politische Krise lösen. Was das heißt, was der Gehalt ist, ist ja dann, habe ich ja gerade nochmal versucht zu sagen. Klar ist dann aber schon mal, von Haus aus ist so ein Abkommen nicht das, was es der Form nach ist. Nämlich ein freigeschlossenes Abkommen zwischen zwei souveränen Staaten in ihrer Außenpolitik, wie sie so betreiben wollen, die sich halt einig werden über Berechnungen, die sie einander haben, damit versuchen, irgendwie ihre Konkurrenzbedingungen zu gestalten, um irgendwie ein Fortkommen für den Laden zu organisieren. Sondern da ist von Haus aus in Anspruch gebracht und gemeint, die elementare Abhängigkeit von dem, was der Westen an Kreditregime darüber verhängt hat, was mit dem IWF verknüpft ist, was der eben überhaupt für eine Wucht mit dem Binnenmarkt darstellt, darüber dieses Land festzulegen, und zwar auf eine Sorte Herrschaft und auf eine Sorte Wirtschaft, die jetzt endgültig dafür sorgen sollen, dass diese ewige Schaukelpolitik, also das, dass dieses Land sein Glück mit seinen zwei Abhängigkeiten irgendwie sucht, dass das jetzt mal ein Ende findet. Das Hin- und Herlavieren, das sollte man aufhören. Ist, und das soll rauskommen, wenn ich die Abteilung Ökonomie und Politik kurz durchgehe, im Prinzip nichts anderes als ein fertiger, machtvoller kapitalistischer Standort und Staatenbündnis, bietet der Ukraine was an, die Unterordnung unter ein vorgegebenes politökonomisches Regelwerk, das von der Souveränität, die sie man hat und darstellt und betätigen will, nicht viel übrig ist.
Naja, aber letztendlich waren die Gruppen ja damit einverstanden und wollte unbedingt einen Beitritt.
Bitte? Also
die Bevölkerung der Ukraine war ja für einen Beitritt gewesen und hat einen großen Anteil von der Bevölkerung. Und letztendlich hat sich ja der Protest auf dem Maidan dann aufgebaut.
Ja, hat er mit Sicherheit, aber ich weiß jetzt, bin mir nicht sicher. Also die neue Form der Marktplatzdemokratie, wie repräsentativ jetzt das wirklich ist.
Wurde damals keine Umfrage gemacht,
Die helfen da ja auch nicht. Man muss ja eher fragen, für was haben die sich dann eigentlich stark gemacht, wofür haben die sich mobilisieren lassen. Da will ich auch gleich noch was zu sagen. Das würde ich einfach gern vertragen auf das Kapitel, nachdem man kurz das Assoziationsabkommen gewürdigt hat. Und dann reden wir darüber und dann kommen, also dann sagen sie einfach nochmal, was sie da denken oder worüber man dann reden müsste. Also wenn man erstmal diesen ewigen politischen Zwist in diesem Land entscheiden mit einer Assoziierung an die EU. Das ist eine Unterordnung, ne, als Programm wirklich gemeint. Also das ist eine Unterordnung und enthält halt Konditionen, Bedingungen und Zwecksetzungen, die von dem, was eine ukrainische Souveränität ist, in dem Sinn eine politische Macht, die sich irgendwie ausrichtet, bestimmt und festlegt, was sie macht und will und wovon sie lebt, einfach nicht viel übrig lässt. Also mal ökonomisch. Was ist da alles im Programm dieses Deep and Comprehensive, tief und umfassendes Freihandelsabkommen? Klar ist erstmal, das was ich da vorhin schon mal zitiert habe, ganz viele Sektoren, die jetzt vor dem Wettbewerb geschützt sind, sollen heißen, die nehmen entweder auf diesen Märkten nicht teil oder sind eben noch von staatlicherseits bezuschusst. Da wird Staatsknete reingetan, weil an irgendeiner Stelle dafür, für das, was da überhaupt noch der produktive Zusammenhang oder was die Volksversorgung ist, weil da noch was dran hängt, will sie erstmal jede Menge brach zu legen und zu streichen. Jede Menge von dem, was Dienstleistungssektor heißt, ist überhaupt zu privatisieren, was auch nichts anderes heißt. Entweder gibt es dann mächtige Kapitale, wo wirklich Geld und Kreditmacht hintersteht, die sich darauf stürzen, oder es ist ein Abwicklungsprogramm. Das, was überhaupt dann die Produktion in der Ukraine ausmacht, alles, was die bestimmt, muss sich nach neuen Standards und einem ganz festgefügten Reglement fügen, was ungefähr heißt die Bestimmung darüber, was wie produziert ist, welche Merkmale irgendein Warensortiment oder auch ein Finanzprodukt oder eine Dienstleistung hat. All das steht von vorher fest, ist überhaupt kein Verhandlungsgegenstand, sondern zu übernehmen, darauf hat sich die Ukraine einzustellen. Und sowohl die Chefs der Ukraine als auch die EU ganz offiziell haben festgestellt, das erfordert eine Kapitalmenge allein für die Umstellung auf das, was die normalen Verfahren auf diesen Märkten hier der EU sind. Das sind mehrere hundert Milliarden und die hat die Ukraine nicht. Also was heißt das auch an der Front? An der Front heißt auch, also ist Abwicklung angesagt. Es ist also quasi allein, ich will da nicht so lange drauf eingehen, weil wir schon eine Weile hier machen, aber allein in dem, was niedergelegt ist, was die ökonomischen Verfahren jetzt festlegen, was die verlangen, was die an Umstellungen verlangen, was die an wirtschaftspolitischen Änderungen verlangen, ist eigentlich schon klar, das ist wie ein Auftrag zur politisch kontrollierten Abwicklung und Brachlegung von dem, was ja sowieso schon nur ein ziemlich beschränkter, beschissener kapitalistischer Boden ist. Zweitens fällt drunter, mit den EU-Regularien und Standards und dem, was da an Wettbewerbsorten gilt, sind die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht vereinbar. Weil auch da eben in dem Punkto, wie diese Märkte rechtlich aufeinander bezogen sind, was da gilt und was nicht, da ist eben klar, da sind diese Beziehungen fallen ganz raus aus dem, die sind nicht kompatibel mit dem ganzen EU-Regelwerk und dem, was da an Wettbewerbsordnung gilt. Also auch das ist zu kappen. Also allein an der Front dessen, was wirtschaftlich nötig ist, an zwei Stellen, wo es die Basis betrifft, einfach nichts als ein Abwicklungs- und Abwartungsprogramm. Was den Staatshaushalt betrifft, naja klar, die Redeweise kennt ja jeder, spätestens seit der Finanzkrise. Staatshaushalte müssen erstmal konsolidiert werden. Das ist völlig klar. Gleichbedeutend mit, und das weiß da auch, und es pfeifen die Spatzen von Dächern, bis was ich vorhin schon in Bezug aufs Volk gesagt habe. Jede Menge Zeug kann sich dieser Staat nicht leisten. Zum Beispiel seine Renten auf dem Niveau wie bisher auszuzahlen, die Gaspreise zu subventionieren, von denen so viele Leute irgendwie ihr Überleben bestreiten und ein Stück Industrie immer noch hängt? Es können auch so viele Staatsbedienstete sowieso nicht mehr, und über den Dienstleistungssektor, der am Start hängt, habe ich gerade auch schon geredet. Also all das kann sich dieser Staat eigentlich nicht leisten, hat also das, was er sich vornimmt, radikal an das anzupassen, was eben jetzt die entscheidenden Kreditmächte im Westen über ihn verhängen. Und das in Gestalt erstmal des IWF, der ist keine EU-Agentur, bei dem ist aber quasi die Ukraine hochverschuldet, hängt daran, dass sie von denen immer weitere Kreditlinien bewilligt bekommen. Und dafür stellt der IWF ganz genau solche Konditionen, wie die EU sie eben auch zur Konsolidierung des Staatshaushalts festhält, in dem, was da das Abkommen sein soll. Die bedient sich also quasi des IWF-Regimes als, das ist ein Hebel zur Zuordnung, weil wenn du diese ganzen Auflagenkonsolidierungen erfüllst, dann gibt es von uns aus zugestanden eine bestimmte Sorte Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit dafür. Sich also in dem Schuldenregime von Seiten der EU und dem IWF einzurichten. Also da merkt man, das ist nicht irgendwie ein Abkommen, ein Handelsabkommen, und da wird gegenseitig berechnet irgendwie, aber da steckt etwas drin wie ein Entwicklungsstandpunkt für das, was die Ukraine ist. Ein Standpunkt von, ja, ein Beitrag für ein EU-Wachstum, ist da alles nichts zu sehen. Umgekehrt, die kriegen vorbuchstabiert in der Abteilung Ökonomie, wovon die, womit, wie überhaupt noch stark machen können. Und das ist erstens der Auftrag zum Staatsbankrott, zum Abbruch von jeder Menge Scheiße, also eine Unterstellung unter das, was die EU über sie an der Front verhängt, weil sie über die Kreditmittel verfügt. Politisch ist die Sache nicht weniger abenteuerlich. Auch da kommt die EU daher und sagt, wir haben schon einen ganzen Kanon an Rechtsvorschriften, die du bei dir geltend zu machen hast. Und jetzt habe ich ja gerade die Timoschenko schon mal erwähnt und die selektive Justiz sitzt. In dem Artikel steht es auch das wieder sehr liebevoll und feinsäuberlich aufgegliedert. Ich sage es jetzt mal nur einfach so. Auch da stellt man fest, die sollen auf der ganzen Ebene der Wahlverfahren, dessen, was sie zulassen an Freiheiten in Bezug auf die sogenannte Zivilgesellschaft, ein Umbau der Justiz. Das alles soll gewährleisten, dass eben in diesem Land ein permanenter Anreiz besteht, dass die Reformkräfte sich weiter fortbewegen können. So sind ungefähr so Sprachregelungen da. Die sollen heißen, also Einfluss zu nehmen auf die Instrumente der politischen Willensbildung, von den Wahlen bis zu den Zivilgesellschaften, bis zu allem, den Zeitungswesen und sonst was und eben Verwaltung und unmittelbar Staatsspitze, alles was es gibt. Die politische Ausrichtung an den Kriterien guten Regierens, wie die EU sie festlegt. Wie sie festlegt, also sollen sie dem unserem Besitzstand auch dienen. Dafür sollen die halt, und in dem Sinn sollen die umgebaut werden.
War das eigentlich bei Polen und Tschechoslowakei bei dem Beitritt genauso gewesen? Die ehemalige war schon mal Kraftstaat. Oder ist Ukraine da noch so unter Sonderfall?
Naja, in einer Hinsicht, meine ich, haben wir schon gesagt, wo die ein ziemlicher Sonderfall ist. Also, nehme ich mal was von... Ja, ich weiß. Aber ich glaube, die Geografie ist wirklich ist das alles Entscheidende. Jedenfalls wäre ich missverstanden, wenn das heute Abend bisher rausgekommen wäre. Mal so. Sowohl in Polen, als auch Tschechien zum Beispiel, in der Tschechischen Republik, ja, da gibt es eins offenbar nicht und gab es nicht beim Anschluss. Eine große Abhängigkeit von dem, was man ökonomisch kann, aus dem alten realsozialistischen Zusammenhang in Richtung Russland. Und keinen Streit in der politischen Elite, ob sozusagen der Anschluss an den erwiesenermaßen erfolgreichen Westen mit seiner außenpolitischen Macht, mit seinem Reichtum, mit seinen Einflussmöglichkeiten, ob das wirklich der alternative Erfolgsweg für die Nation ist. Da gab es diesen Streit in dem Maß nicht, da gab es schon gar keine Entzweiung daran, eine Sorte Machtkampf, mit denen die ihren Laden da quasi in Schutt und Asche gelegt haben, sondern da stand ganz klar das Urteil der Westen, das ist der überlegene Sieger der Weltmachtkonkurrenz von neulich. Da ist das Geld, da ist das Kapital zu Hause, die Entwicklungsperspektiven und die Macht, um aus einem Staat wie unserem, Polen, Tschechien, richtig was zu machen, dass er mehr ist, als er mal war und schon gar nicht wieder ein Vasall von so einer östlichen Vormacht. Wir wollen da rein, wir wollen in die NATO, wir wollen in die EU, wir wollen dieses Geld und dann wird aus uns was. Das war die unumstrittene Perspektive in diesen Ländern. Das ist schon ein ziemlich fundamentaler Unterschied. Ja, ja, einfach hin, nicht winken.
Ja. Darüber sogar die Sonne damals zerbrochen ist. Es brach eine große, ja, man kann schon sagen, Armut aus.
Ja.
Vor allem unter der Landbevölkerung, unter den kleinen Bauern. Und die wurden sehr viel arbeitslos. Es gab Arbeitslosigkeit von 20-30%. Wir haben immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit. Also diese Botschaften, diese Reformen waren sehr gut. Übrigens in allen Ländern, vor allem in den Litauen. Da wurde nur gejammert über die Arbeitslosigkeit.
Ja, aber jetzt dürfen wir nicht noch nach Litauen kommen. Ich dachte, ich komme weiter zu Polen.
Ich spreche von den Ländern, die alle umgewandelt sind.
Ja.
Ich habe Ähnliches in der Tschechei erlebt. Sind wir also
gut. Du beschreibst doch jetzt die Konsequenz von der Entscheidung für den Westen.
Ja, natürlich.
Ja.
Nicht, ob sie die Entscheidung überhaupt eindeutig getroffen haben.
Ja, genau. Und das würde ich den Ukrainern auch. Sie würden sich also umsehen, wenn.
Ich wiederhole das gleich nochmal. Also, jetzt war der Beitrag hier vorne war für die da hinten, dass er sagte, ja, aber was heißt hier eindeutig, ganz viel Armut, Elend und Not ist doch überall da eingerissen im Gefolge der Westbeitritte von diesen Ländern. Und dann gab es halt den Einwand von der anderen Seite hier vorne zu sagen, ja, aber eben als Konsequenz dieses Eintritts, an dem nichts umstritten war. Ich meine auch, dass die Gleichsetzung von, naja, der Eintritt in so ein Staatenbündnis blamierte sich nicht ein bisschen daran, dass es dann Armut gibt und ziemlich viel brachgelegt werden muss oder so. Naja, jetzt mal ganz blöd gesagt, offenbar für die in Polen das Sagen haben, nicht. Offenbar können die erstmal damit leben und versuchen die damit dann halt Staat zu machen, dass sich nach den Kriterien des neuen Bündnisses und dass sie sich einsortieren, eben jetzt, keine Ahnung, einen Großteil ihrer Landwirtschaft und bis zu 20-30% ihrer Leute als überflüssig darstellen. Das stellt sie als Nationalisten sicher nicht zufrieden. Aber eben warum denn eigentlich? Naja, sie haben doch die ganzen Leute, ihre Landwirtschaft, ihre Industrie, haben sie doch als produktive Potenzen eines Zuwachses für die Macht von dem, was Polen darstellen soll, haben sie die doch verplant. Da ist doch sowieso der Gesichtspunkt schon ein anderer. Naja, wie geht's denn meinen Bauern, wenn ich in die EU gehe? Da ist doch sowieso der Gesichtspunkt von vornherein. In diesem Lager, mit diesem Land, da bin ich mehr, als ich sonst bin. Damit kann ich Affären auf der Welt auch mal bestimmen und bin ich abhängig. Dafür soll mir dann aber alles in meinem Land, vom Geld bis zu den Bauern, die Arbeitsleistung der Leute, die nützliche Armut, die es gibt, soll mir dafür auch dienen. So. Und von daher sage ich, ja, da gibt es jede Menge schreckliche, wie soll man sagen, Gleisung kann man gar nicht sagen, notwendige Konsequenzen dessen, wenn man sich eben in so eine kapitalistische Welt jetzt einsortieren will, damit man ein stolzes, mächtiges Polen wird. Aber dann ist eben die Bevölkerung dafür da auch das Material und die Manövriermasse und die kriegt es zu spüren. Entweder, dass sie bei den Ausbeutungsleistungen irgendwie gebraucht und mitmachen kann, jeder weiß, das ist kein Zuckerschnecken, oder eben, dass sie dafür als überflüssig irgendwie definiert, dann eben als sozialpolitische oder noch nicht mal mehr großsozialpolitisch betreute Masse irgendwie darum vegetiert und ihr Überleben suchen muss. Das ist es halt, wenn Staaten sagen, ich habe einen nationalen Aufbruch vor, ich will was in der Welt und dafür soll mir zum Beispiel die EU oder der Anschluss an Russland was taugen.
Es wechselt auch ein bisschen die Perspektive, also die Wirkung in Bezug auf die Bevölkerung in manchen Anschlussstaaten ist ja nicht, das ist jetzt unbedingt zu großem Reichtum und Wohlstand geführt hat. Man braucht ja bloß an die Debatten über die sogenannte Armutszuwanderung aus Rumänien und Bulgarien und so weiter denken. Der Gesichtspunkt, der bei der Ukraine ins Auge sticht, ist, die EU hat in Bezug auf die ehemaligen Ostblockstaaten eine Politik verfolgt, die hieß, die gliedern wir uns an. In Bezug auf andere Länder, die der EU einmal beigetreten sind, gab es immer die Frage, bringen wir eigentlich einen großen ökonomischen Fortschritt? Sind die reif für den Beitritt zur EU? In Bezug auf den Osten gab es eine Überlegung, die hieß immer, ob die reif sind, Bulgarien, Rumänien, reif. Da müssen wir einen anderen Gesichtspunkt anlegen, nämlich den Gesichtspunkt, diese Länder sollen unbedingt herausgelöst werden aus bestimmten Beziehungen nach Osten und sie sollen zu uns in Richtung Westen unbedingt verpflichtet werden. Jetzt stellt man fest, es gab jede Menge Staaten, die überhaupt eine Ausrichtung nach Westen für alternativlos gehalten haben. Die gesagt haben, wir wollen gar nichts anderes, als unbedingt uns auf die EU ausrichten, egal was es unser Volk kostet. Wir hoffen, dass da was draus wird. Mal sehen, was draus wird. Und da sind ja offensichtlich die Ergebnisse sehr unterschiedlich. In Bezug auf die Ukraine ist jetzt Folgendes festzustellen. In Bezug auf die Ukraine sagt die EU, wir bieten ein Assoziierungsabkommen. Das ist darauf ausgelegt, die 25 Jahre, die die Ukraine bisher ökonomisch und politisch als ein Land, das einerseits sich auf Europa hin orientieren will, aber dazu nicht auf einen grünen Zweig kommt und das andererseits Beziehungen zu Russland unterhält, wovon es auch lebt. Diese Beziehungen wollen wir politisch, ökonomisch und strategisch beenden. Und das ist ein anderer Entschluss als bezüglich einem Land, das sagt, ich sehe sowieso keine Alternative als im Beitritt zur EU, egal was das heißt. Weil in Bezug auf die Ukraine sagt die EU, erstens, wir erpressen euch mit diesem Assoziierungsabkommen. Wenn ihr euch politisch nicht ändert, das waren die Debatten der letzten 2 Jahre, wenn ihr euch politisch nicht ändert, wenn ihr nicht politische Entscheidungen vornehmt, die ihr nicht wollt, aber die wir wollen, dann gibt es das Assoziierungsabkommen nicht. Und das schadet euch, weil ihr seid ökonomisch von uns abhängig. Die Abhängigkeit machen wir zu einem Hebel. Umgekehrt, in dem Augenblick, als dieser Janukowitsch das Abkommen nicht unterschrieben hat, merkt man, das ist nicht einfach ein Angebot. Ein Angebot, das heißt, naja, wir haben euch so was Feines angeboten und jetzt nehmt ihr es nicht. Naja, selber schuld. Sondern da war der Punkt. Die EU stellt sich auf den Standpunkt, das nicht unterschreiben heißt, der tanzt uns auf der Nase herum. Das ist ein Angriff auf uns. Und das ist ein anderer Punkt, weil damit wird gesagt, wir wollen unbedingt die Wende erzwingen, die Wende dazu, dass dieses Land sich eindeutig der EU zurechnet. Und ob sie selber will, die Führung, ist nicht die Entscheidung der Führung dort. Wir wollen es erzwingen.
Richtig. Ist nicht die Entscheidung der Führung dort, ganz in dem Sinn, ja, dass quasi der Janukowitsch mit dem Assoziationsabkommen quasi mit unterschrieben hätte, dass es ganz andere Wahlverfahren braucht, eine ganz andere Justiz, dass es Nachwahlen in bestimmten Dingen braucht, dass er also unterschreibt, dass seine Macht, die er bisher ausgeübt hat, jetzt aber was ganz, ganz, wie soll ich sagen, bloß noch Temporäres hat und da eben in Beziehung dessen, dass endlich seine härtesten politischen Rivalen in Gestalt von Timoschenko aus dem Gefängnis und sonst wo ans Ruder kommen, da unumkehrbar eingebaut wird, dass da so geherrscht wird, wie es eben in Berlin, Brüssel, Paris und sonst wo gewünscht wird. Was er gerade gesagt hat, das ist im Prinzip schon wie die Zusammenfassung, mal bezogen auf diesen Punkt der Souveränität. Ja, die existiert, weil sie das unterschreiben soll, dass sie sich überhaupt alles, was sie sich politisch noch leistet, welche Beziehungen sie eingeht, was sie ökonomisch hat und wovon sie lebt, dass sie das der Direktive unterstellt, was eben aus Brüssel, aus Berlin und sonst wo, was da eben über sie verfasst und verhängt wird. Das ist erstmal auch gemeint mit, das ist die Sorte Eroberung. Die friedlichen Mittel hat er im Prinzip jetzt auch nochmal zusammengefasst. Eroberung heißt da eben nicht, wir gehen da rein, wir besetzen das, wir sind der Chef, so wie dieser Laden da steht, sondern wir basteln, bauen, definieren den so um, dass der in seiner ganzen Verfassung, in dem, wie die Ordnung da geht und in dem, wovon er lebt, überhaupt nichts mehr anderes sein kann, als das politisch-ökonomisch bestimmte Geschöpf, das wir für die Strategie, für den strategischen Gesichtspunkt uns dieses Trumm vor der russischen Haustür einzuverleiben, dass er das überhaupt, dass er nichts anderes mehr sein kann als das. So, und jetzt? Ja? Ja, klar.
Das Thema war ja, glaube ich, wegen der Ukraine.
Ja.
Und dann haben Sie eingangs gesagt, es ist schwierig, es sachlich vernünftig Beurteilung zu machen. Ich finde, es gibt.
Nee, nicht schwierig.
Ich habe mir das zitiert als Zitat. Also, das sagt, aufgrund der vielen Einflüsse, die von den Medien, von den Medien, von der EU und so weiter.
Ich möchte warnen, sich dafür in diese Denkungsart hineinzubegeben. Aber ist okay. Also.
Ich finde, der Fall ist schon ganz klar. Wenn ich sowas beurteilen möchte, gibt es verschiedene Sachen, die ich beachten muss. Zum einen Mal muss man sich darauf einigen, wenn es Verträge gibt, dann gelten für beide Seiten. Also ist klar, dass die eine Seite einen Vertrag gemacht und die andere nicht. Das nächste ist, dass man sich über Definitionen klar bewusst sein muss. Was ist Demokratie und was ist eine Annexion zum Beispiel? Und wenn ich dann mir noch die Geschichte zum Beispiel von der Krim angucke, dann kommt man natürlich ganz schnell zum Ergebnis, dass das, was da der Putin gemacht hat, ich würde kurz darauf eingehen. Selbst wenn ich nichts von der Geschichte weiß, was an der Krim zum Beispiel war, sondern ich weiß nur, was Demokratie ist, muss man sich mal überlegen, die Timoschenko und der Juschenko mit der orangen, sogenannten orangen Revolution, die ja auch vom Westen finanziert wurde, muss man da auch dazu sagen, die hatten über 50%, hatten eine Mehrheit. Diese Mehrheit ist innerhalb von einer Legislaturperiode von 2004, glaube ich, ging los bis vor kurzem, bis 2009 oder sowas, also ohne Gewehr, aber 2004 ging es los, ist sie derartig im Bach runtergegangen und die haben dann mit 5,4% oder sowas gewonnen. Sind sie noch reingekommen ins Parlament. Das heißt, die Demonstranten, die da waren, das war, wenn es denn alles Demonstranten waren, war das eine Anhängerschaft von 5,4%. Also jetzt kann man schon mal überlegen, was man für Verständnis von Demokratie hat, wenn eine Anhängerschaft, die einfach mal eine Wahl verloren hat, da so einen Putsch macht. Also so, das ist letztendlich nichts anderes als Putsch. Wenn ich dann weiß, dass zum Beispiel die Partei von dem Klitschko über den Konrad Adenauer vollständig finanziert wurde und dass die regelmäßig in Deutschland waren und regelmäßig Seminare oder nicht nur der Klitschko, auch die anderen beiden Parteien, wo auch das Hobel dabei war, das sind ganz klar faschistische Parteien, dann weiß ich auch, dass es auch keine friedliche Eroberung der EU ist. Also die nehmen da ganz massiv Einfluss und ja, zwar mit Mittel, Geldmittel und versuchen da wirklich massiv da einzusteigen. Und selbst wenn ich das nicht weiß, muss man sich natürlich schon mal fragen, wie kann es sein, dass da fast die Hälfte an Polizisten da erschossen wird? Also was sind das so viele Demonstranten? Also alles, was ich damit sagen will, ist, Es gibt einfach so ein paar Aspekte, auch wenn ich die Geschichte nicht kenne, die ich für eine Beurteilung ranziehen kann. Zum einen Definitionen und zum anderen natürlich, wie zum Beispiel, oder Annexionen, sorry, das habe ich mal ausgelassen, das war die Definition der Demokratie. Dann auch Annexion. Annexion ist, ich verleibe mir mit Gewalt ein Staatsgebiet ein, mein eigenes Staatsgebiet, ohne dass eine Abstimmung oder sonst was erfolgt. Das, was da bei der Krim erfolgt ist, ist ganz klar keine Annexion gewesen. Wenn das eine Annexion ist, dann ist das Saarland auch annektiert. Denn das, was bei der Krim passiert ist, ist auch damals in Saarland geschehen. Da gab es eine Volksbefragung, die Saarland waren eigentlich Deutsche, die wollten zu Deutschland und sind jetzt bei Deutschland. Also das wollte ich nur so mal übergeben, um zu bewerten, wie ich da was davon halten soll.
Entschuldige, was war das Letzte?
Ich habe gesagt, eine Annexion.
Naja, das habe ich verstanden, aber irgendwie, ich soll das bewerten?
Nee, ich wollte das nur, nicht wie soll das bewerten. Ich habe nur gesagt, es ist nur so ein paar Denkanstöße, wie ich so die Situation zu bewerten habe. Also, dass ich mir überlege, was ist eine Demokratie, was ist eine Annexion und vor allem mir auch möglichst die Geschichte angucken von der Krim. Könnte ich jetzt auch darauf eingehen, aber das ist halt seit 18. Jahrhundert geworden, das zu Russland. Und ist im Suff von Khrushchev, der Ukraine war, der ruft sich an die Ukraine-Formal an die guten Worten. Und das hat damals noch keinen gejuckt, weil es nämlich als Sowjetbürger völlig egal war, ob ich zur Ukraine oder zu Russland gehöre. Ja. Aber es sind 60% Russen, 24% Ukrainer und 4% Untertanen und dann sind noch 4% andere ethnische Minderheiten. Also es ist auch wichtig, dass man die Geschichte ein bisschen kennt.
Andererseits würde ich jetzt entgegenhalten, ich wüsste jetzt gar nicht so genau, warum.
Was, warum?
Ja, also ne, die Geschichte. Ja, es gibt eine wechselvolle Geschichte.
Das ist ganz wichtig, um zu beschreiben, ob es völkerrechtswidrig ist oder nicht.
Ja, schieß einfach los.
Ja, ich habe jüngst die Tage auch einen Vortrag zur Ukraine gehört, von einem Genossen aus der Ukraine. Und der hat dieses Referendum in der Krim sehr angezweifelt, ob das überhaupt rechtens war. Weil de facto ist da viel Militär einmarschiert, dann kam dieses Referendum und da kam 95% für den Beitritt nach Russland heraus.
Das ist doch auch gut.
Ja, also ich weiß nicht, ob man das nicht einfach sofort für bare Münze nehmen kann, so ein Referendum, nur weil das da geschehen ist. Ob das halt wirklich auf höchst demokratische Weise, es wurde überhaupt nicht kontrolliert oder sonst wie. Und war in einem de facto militärisch besetzten Bereich der Ukraine.
Das ist
wie bei
den Wahlen in Amerika
auch eine Frage, ehrlich gesagt. Ja, aber da kann ich dazu auch noch was sagen. Ja. Also, wenn die Krim-Tataren zum Beispiel in der Ukraine die Wahl boykottieren, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn 94% da natürlich dafür stimmen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, umgekehrt wird ein Schritt raus. Wenn die Russen nicht dort gewesen wären, dass nicht zu der friedlichen Abstimmung gekommen, dann wäre in der Krim dasselbe geschehen wie auf dem Maidan. Dort ist es nicht so gewesen, dass davon aus Einflüsse kamen, wie das alles. Alles andere als politisch ausgegeben müssen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe noch nie eine Intervention erlebt, wo nicht ein Schuss oder wo es kaum einen Toten gab. In der Zwischenzeit gibt es auch einen Toten.
Aber die Frage, ist das demokratisch oder nicht, gibt es zwei Ecken von. Ist das völkerrechtlich abgesichert oder nicht? Ja?
Ja. Also, es gibt doch nichts Demokratischeres als die Volksabstimmung. Also ist das demokratischste Mittel überhaupt. Wir in Deutschland haben noch nie eine Volksabstimmung gehabt zum Vergleich. Wir sind, glaube ich, das einzige Land, was noch nie abgestimmt hat, sie kommen in die EU-Entscheidung.
Also erstens würde ich Folgendes, fällt mir Folgendes dazu ein. Dass über etwas abgestimmt wurde, sagt einem noch überhaupt nicht, ob das eine gute Sache ist, der dazu gestimmt wird. Weil man merkt schon, eine ganze Reihe von Staaten, in denen ständig ganz viel gewählt und wird, die führen manchmal ziemlich unangenehme Auslandseinsätze durch. Zum Beispiel die USA.
Abgestimmt.
Ja, wenn man jetzt, Moment, jetzt würde ich nur sagen, Also, erstens, das Argument, es wurde abgestimmt, darum ist es gut, halte ich für verkehrt. Zweitens, ja, ich lasse ja nur zu Ende. Zweitens, in der Ukraine machen erkenntlich alle Beteiligten mit dem Mittel, wir haben was abgestimmt, Politik, nämlich wir haben hier die Mehrheit auf dem Maidan, wir haben hier die Mehrheit auf der Krim, wir haben hier die Mehrheit da und da, wir haben eine Abstimmung, wir haben eine Umfrage und sonst wie. Was damit eigentlich unterwegs ist, wird ertränkt in der Frage, wenn man sagt, ich halte die eine Auskunft für gut und die andere für nicht gut. Dieses, ob die Russen ganz saubere Listen hatten auf der Krim für die Abstimmung oder nicht. Ob irgendwelche Abstimmungen im Westen oder sonst wie waren. Das sagt einem gar nicht über die Sache etwas, richtig, sondern das behauptet, dadurch, dass man auf den demokratischen Titel verweisen kann, wäre die Sache ins Recht gesetzt. Und das ist verkehrt, weil die haben selber ein völlig instrumentelles Verhältnis dazu. Und da müsste man selber mal fragen, ob man diese Aufklärung, die wollen was ganz anderes, nämlich die einen wollen die Anerkennung der Krim zu Russland, die anderen wollen genau das Gegenteil, nämlich die Umwendung einer Regierung zu einer jetzt pro-europäisch gewendeten und mit ihren Maidan-Kräften eingesetzten. Dass sie das jeweils wollen, da muss man doch fragen, was ist das, statt zu sagen, haben die eigentlich nach meiner Meinung, und dann kommt man wie ein Umfrageergebnis präsentiere, 4%, und dann sagt der Nächste, nein, 45%. Das sind doch keine Auskünfte. Und drittens, das will ich auch noch zu bedenken geben, diese Art und Weise, das ist legitim, weil ist überhaupt die Art und Weise, wie sich jetzt Russland und der Westen sich in diese Angelegenheit reinmengt. Und kein Interesse wird überhaupt geklärt, sondern im Gegenteil, man bemerkt, wenn sie gegenseitig sagen, wir berufen uns auf den höchsten Wert, Völkerrecht, Demokratie, und von daher geht das, was wir mit der Ukraine machen wollen, in Ordnung, ob Russland oder der Westen, dann merkt man, dass sie erstens dieses Mittel einsetzen und es kennen als Mittel. Und zweitens, die Gegenseite weiß immer gleich, damit kaschiert die andere Seite ihr Interesse. Wenn es aber so ist, dass das demokratische Verfahren und die Berufung auf das Völkerrecht, dass der Berufungstitel und gar nicht die Sache ist, dann sollten wir hier nicht quasi so etwas wie einen Völkerrechtsgerichtshof aufmachen und so tun, als ob es darum ginge.
Also wenn ich nicht Definitionen und Gesetze als Maßstab nehme, dann ist er alles abzulehnen. Also ich muss mich doch auch irgendwas halten, und das Völkerrecht ist klar definiert und Demokratie ist klar definiert und es ist auch Annexion klar definiert. Und wenn ich mich nicht daran halte, woran sie dann?
Aber guck mal, das ist doch komisch. Du guckst auf die Wahl und überlegst dir, ist das eigentlich ordentlich abgelaufen? Ne? Und dann kann man ja seine Maßstäbe anlegen und überlegen, war das eine anständige Wahl, ist das beschissen worden oder so. Ich finde es komisch, weil wenn man sich mal anguckt, die Instanzen, die jetzt tatsächlich darüber entscheiden, was passiert eigentlich. Ne? Russland auf der einen Seite, der Westen auf der anderen Seite. Die Frage, wir müssen uns mal zusammensetzen und überlegen, gab es da irgendwo einen Fehler? Die gibt es ja gar nicht. Also, weißt du, du behandelst das wie eine Sache, da muss man es mal an den gültigen Maßstäben messen und gucken, ist es richtig abgelaufen oder nicht. So läuft es ja gar nicht. Die Frage, ist da was gültig abgelaufen, die entscheidet sich gar nicht daran, hat man sich an die richtigen Verfahrensweisen gehalten. sondern für die ist doch jetzt tatsächlich eine Frage von, welche Gewalt setzen sich eigentlich in diesem Fall durch. Können die einen, und die haben es ja wirklich nicht einfach davon abhängig gemacht, ob die dafür stimmen, sondern die sind gleich noch vorher schon im Militär hingefahren. Können die sich durchsetzen? Oder können sich die anderen durchsetzen und den Russen so viel Schaden zufügen, dass sie so vielleicht zurückgehen? Weißt du, das ist doch unangemessen, wenn man schon merkt, die tatsächlich darüber befinden, ist da eigentlich in der Wahl tatsächlich was Gültiges entschieden worden oder durften die gar nicht wählen? Wenn die schon klarstellen, dass das eine Frage der höchsten Gewalt ist, dann soll man doch nicht so tun, als wäre tatsächlich jetzt zu beurteilen, ist irgendein Maßstab korrekt eingehalten worden oder nicht. Das ist doch gar nicht das Entscheidende an dieser Wahl.
Die Krim ist ja auch nur eine Fortsetzung des Ganzen, was da geschehen ist. Also ursprünglich dieser Los mit dem Schutz auf Maidan. Und dieser Maidan, das ist erstmal der erste Denkprozess, den ich erstmal denken muss, ist zutiefst undemokratisch gewesen. Er kann gar nicht demokratisch sein, weil die Vertreter der Politik, die von dem Impfstoff gemacht haben, die sind mit 5,4% gewählt worden. Das ist schon der erste Ansatz, dass da was faul ist, das ganz prinzipiell. Und dann natürlich muss ich mir auch mal die Geschichte angucken, wie das war. Damals hat die DDR unter ihnen gab es einen Wiedervereinigungsvertrag, der sagte ganz klar, dass jenseits der östlichen Grenzen von Deutschland keine Nahtruppen stationiert werden dürfen. In der Zwischenzeit sind 12 Länder, die jenseits des Ostens da stationiert sind. Wenn ich mir das mal angucke, dass die alle ringsum um Russland sind, dann kann ich natürlich durchaus verstehen, dass die Russen ein bisschen ungehalten werden. Das nächste ist, dass zum Beispiel die Schwarzen Erfolge im Schwarzen Meer.
Sag mal, soll man wirklich allen Ernstes Verständnis dafür aufbringen, wie die russische Politik jetzt ist?
Aber hundertprozentig.
Jetzt wird es interessant. Pass auf.
Ich muss mal die Frage stellen, soll man wirklich Verständnis dafür aufbringen, wie die EU-Politik ist?
Meinst du, das wäre dasselbe? Da gäbe es keinen dritten Weg.
Ich will noch kurz zu Ende erzählen.
Ja,
also das ist ein klarer Vertragsbruch. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn Verträge gelten, dann gelten sie für beide Seiten. Und der Vertrag damals zur Wiedervereinigung hieß, jenseits der östlichen deutschen Grenzen, nicht immer auf der DDR, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR-Stelle haben sich geeinigt, jenseits der östlichen deutschen Grenzen keine Nachrichten. Es sind 12 Länder, die da sind. Ich sage nur die Regentabwehrschirme in Polen, Tschechien, in Rumänien, die aufgestellt sind, angeblich gegen die Warmer. Also welcher Russland ist da, fühlt sich da nicht angegriffen? Das kannst du gar nicht glauben. Und nun ist
gut, okay, du bist ja gar kein Russ.
Das hat das damit zu tun. Ja. Noch ein Satz.
Aber dann bin ich dran, ja?
Ja, das gehört aber zu.
Haben wir noch ein kurzer Hinweis dazwischen? Ich weiß nicht, du beziehst dich immer auf Verträge, ja, die abgeschlossen wurden. Warum müssen die eigentlich über diesen Scheiß immer Verträge abschließen? Weißt du, wenn das ständig die Not gibt, man muss was ausverhandeln oder muss man es in einem Vertrag festhalten, dann haben die ja offenbar selber das Bewusstsein davon. Man muss solche Absprachen, die sind gar kein Produkt von wir überlegen uns mal unsere gemeinsamen Interessen. Sondern die Fragen sind ja offenbar ständig in sich, dass man die auch festschreiben muss. Dass man auch ständig damit rechnen muss, dass der andere das vielleicht gar nicht mehr will nächsten Monat oder nächstes Jahr. Das merkst du doch überhaupt im ganzen Gewese schon an. Dass das die Frage, ja natürlich gehört da auch ein Bruch dann mal dazu, schon in sich trägt.
Ja, und ist das jetzt Rechtfertigung dafür, dass man es kriegt?
Deswegen soll man sich.
Nein, da soll man sich dieses Mittel angucken, ist das Argument. Ja. Jetzt
machen wir mal ein bisschen grundsätzlicher. Ja, komm, jetzt bin wirklich mal ich dran. Ja. Also machen wir es mal ein bisschen grundsätzlicher. Ich habe den Eindruck, du bist gegen die EU und wie die da unten herum vorwerkt. Du bist gegen die NATO und wie die da unten herum vorwerkt. Das geht ja in Ordnung. Aber wie du das begründest, da hantierst du zum Beispiel mit einem haltlosen Idealismus von Demokratie. Nimm mal deinen eigenen Hinweis darauf auf das Saarland. Den habe ich so verstanden, dass du damit blamieren wolltest, den Vorredner, der gesagt hat, auf dem Maidan, da waren sie furchtbar demokratisch zugange und es verpflichtet uns, die Politik des Maidan zu befürworten. Dachte ich mir, das wolltest du damit blamieren. Jetzt will ich dir mal Folgendes zu Gedenken geben. nimm mal dieses Ding da. Saarland, 1956, glaube ich, war das gewesen. Volksabstimmung. Hältst du das für etwas Gutes, was die da gemacht haben? Ja, da hast du dich dann schwer getäuscht. Was ist denn da rausgekommen, anno 56 im Saarland, wo diese, ich weiß nicht was, ich schätze knappe Millionen Saarländer, sich für den Anschluss des Saarlands an die Bundesrepublik Deutschland entschieden haben? Hältst du das für was Tolles? Bloß weil die das gemacht haben? Hältst du das für was Tolles, dass diese Leute sich dann freiwillig in den Herrschaftsbereich der Bundesrepublik Deutschland unter einem Kanzler Konrad Adenauer begeben haben? Meinst du, das wäre was Bekümmerliches für diese Saarländer gewesen? Die sind dann ja gleich ein paar Jahre später sind die in die Bundeswehr eingezogen worden und waren für die Front gegen die DDR zuständig.
Wenn das die Saarländer wollten und
aha.
Wenn sie das wollten, ist das die Urdemokratie.
Da siehst du, genau das wollte ich jetzt bedenken geben. Das ist ein schwerer Fehler, sich die Messlatte Demokratie auszusuchen und dann zu sagen, wenn bloß abgestimmt wird, dann ist alles in Ordnung. Nein, das stimmt nach keiner Seite hin. Dieses Saarland-Beispiel mag ja peripher sein, aber es ist in unserer Sache, die wir jetzt gerade verhandeln, ist das wirklich sehr zielführend, sehr weitführend. Da siehst du doch, dass die Typen, die seinerzeit für den Anschluss an Deutschland gestimmt haben, diese Saarländer, dass die von vorn bis hinten alles verkehrt gemacht haben. Wenn ich damals dort gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, Finger weg von sowas. Ihr unterstellt euch freiwillig, und zwar aus deutsch-nationalistischen Erwägungen heraus, einer Herrschaft, die dann über euch verfügt und die euch dann, anno 56, da war die Wiederbewaffnung schon, die dann im Saarland ungefähr 95 Wehrstützpunkte aufbauen. Das ist ganz verkehrt. Genauso wie es verkehrt ist zu sagen, erstens, wenn diese Krimler da mehrheitlich für Russland stimmen, dann kann man da nichts dagegen einwenden. Und zweitens, das ist ja noch viel schlimmer, dass die gewissermaßen instinktiv für Russland gestimmt haben, wo dann schon mal angesetzt war, dass sie abstimmen sollen. Das hältst du für eine gute Sache?
Selbstverständlich.
Dann hast du das Argument, was ich dir zu bedenken geben wollte, das hast du einfach überhört. Es ist verkehrt, für einen Untertanen, die gewissermaßen instinktiv nationalistisch zu denken und dieses instinktive nationalistische Denken zu dem ausschlaggebenden Bestandteil seiner politischen Praxis zu machen. Ihr seid gut. Dafür soll ich eine Alternative euch sagen. Für diesen Scheiß.
Ja, jetzt kriege ich es wieder, ne?
Ich frage mich die Frage, wäre ich an der Stelle zu wählen, sicher wäre ich inhaltlich nicht wirklich für die eine oder für die andere, aber da wären wir die Russen lieber.
Ja.
Da merkst du allein schon in der Formulierung.
Hast du schon wieder was verpasst bei der Demokratie? Demokratie ist immer Auswahl. Ist immer konstruktive Kritik. Wenn ich den einen Deppen nicht leiden mag, dann ermächtige ich den anderen. Das ist Demokratie. Habt ihr schon wieder was gelernt?
Nein, jetzt mal, ich bin jetzt auch ein bisschen erschüttert und traurig, weil jetzt heißt über die Art und Weise des Verfahrens, wenn das stimmt, könnte man nichts mehr sagen und am Ende über die Argumente wirtschaftet sich hier jemand ein und sagt, also wenn ich wählen könnte, ich täte ja dann auch mehr den Russen bevorzugen. Das ist genau das, wovor ich am Anfang mal gesagt habe, traurigerweise muss man bei diesem Thema immer mal davor warnen, sich diese Seite Sorgen zu machen. Weil wie betrachtet man sich, wenn ich wählen könnte, ich täte den Russen nehmen? Ja, überhaupt nicht anders irgendwie denn als Objekt irgendeiner herrschaftlichen Verfügung. Als solches bin ich also quasi, denke ich, nicht sowieso nur rein in, ja, die Alternativen
die es in der Welt gibt, die werden von herrschaftlichen Gewalten festgelegt, da gibt es Rechte und Pflichten, die werden über mich verhängt und verfügt, und wenn ich Glück habe, darf ich da irgendeine Sorte Auswahl treffen. Ja, aber was ist es denn? Jetzt kam in mehreren Varianten mal das Argument, der Versuch zu sagen, damit dass das Verfahren irgendwie ordentlich ausgezählt ist, ist überhaupt noch kein gutes Urteil über die Sache gesprochen. Und wenn es darum geht, was will man denn jetzt auf der Krim? Da ist man jetzt also der lebendige Anspruch eines die lebendige Verkörperung eines Herrschaftsanspruchs, eines Selbstbehauptungsanspruchs Russlands, das einem nicht versprochen hat. Weißt du was? Dafür kriegst du, da geht's dir gut, da kriegst du Geld, da kriegst du Frauen, da kriegst du ein Stück Land. Ja? Jeden Abend kannst du ordentlich essen und trinken oder sonst was. Und deinen Kindern geht es auch noch gut. Da ist überhaupt nur mit verknüpft zu sagen, ihr gehört nicht in den Einflussbereich einer falschen, nämlich undemokratischen, illegitimen, völkerrechtswidrigen Herrschaft, und dafür gebe ich euch die Identität mit meiner. Ihr seid dann Russen und könnt euch sicher sein, dass ihr quasi zu einem ordentlichen, gewaltmäßig, machtmäßig, was in der Welt irgendwie taugendem Staat gehört. So, und da habe ich vorhin mal zugesagt, da ist, dass sich dazu bekennen, in der Abstimmung wegen mir Ja sagen, da mag irgendwo, an irgendeiner Stelle noch eine Idee davon sein, dass, naja, wenn man in dieser Welt, wo es wohl eh nicht anders zugeht, wenigstens zu einem mächtigen Staat gehört, vielleicht geht es einem gut. Aber irgendeine Reflexion darauf, wie man vielleicht selber ordentlich in der Welt vorkommt, die hat man sich da schon längst dran gegeben, dafür für diese Scheiße, für diesen gelebten Patriotismus. Und da bin ich gegen. Und deswegen kommt es auf das Was an und nicht auf das Wie.
Was ist so die Lösung? Die Lösung.
Ja, das siehst du doch. Also jetzt versuche ich hier gerade den Nationalismus zu kritisieren und ziemlich fundamental.
Wir probieren ja gerade was anderes. Wir probieren uns als Subjekte jetzt mal gerade einen Gedanken darüber zu machen. Vielleicht kommt dann ja die proletarische Internationale am Ende heraus. Der Hinweis, ne, mit dem Abstimmen, was soll man denn machen, was ist denn die Alternative? Man merkt an der Art und Weise, wie jetzt Abstimmungen durchgeführt werden in der Ukraine, wofür Demokratie gut ist. Weil die russische Seite hat ein Interesse, den Inhalt haben wir noch gar nicht besprochen, hat ein Interesse, die Krim nicht in die Hand der ukrainischen Regierung, der neuen, fallen zu lassen. NATO und so weiter will sie nicht in diese Hand fallen lassen. Darum rufen sie zu einer Abstimmung auf. Und die Alternative heißt nur, nicht, wollt ihr eigentlich Material des Gegensatzes zwischen Ost-West, zwischen Westen und Russland sein, sondern auf welcher Seite wollt ihr eigentlich Material sein? Und eigentlich doch nicht mal das, sondern die Frage heißt, stimm ab bei Russland, umgekehrt. Diese neu sich selbst an die Macht gebrachte Regierung in der Ukraine sagt im Mai, wisst ihr, was wir da machen? Da machen wir eine Abstimmung. Und wisst ihr, was rauskommt? Auf jeden Fall unsere Legitimierung. Das ist also überhaupt das Verfahren erst einmal,
in das die Leute hineingesetzt werden, ihnen werden überhaupt die Alternativen vorgegeben, nämlich eine nationale Regierung der Ukraine gefälligst zu legitimieren oder umgekehrt den Anschluss der Krim an Russland zu legitimieren. Daran merkt man, die Leute sind nicht unterwegs, um ein eigenes Interesse überhaupt zu erwägen. Das wäre schon mal ein großer Fortschritt, sich zu fragen, sollte heute Abend ja ein Stück geleistet werden, sich zu fragen, was passiert eigentlich mit der Alternative, die die EU aufmacht und warum stellt sich Russland wehrend dagegen? Warum wehrt sich Russland dagegen? Sondern die Leute dort sind eingeplant, einerseits von dieser neuen Regierung als im Zweifelsfall sogar Kanonenfutter. Ne? Die haben gerade ihren Verteidigungsminister gefeuert, weil der irgendwie zugelassen hat, dass manche Leute schießen. Ja? Und auf der anderen Seite sollen die Ukrainer, die bisher auf der Krim saßen, und die Russen, die sollen sich neu entscheiden, nämlich ja, gefälligst zu Russland und zu dessen imperialistischen Gegenwehr gegen das, was ihm vom Westen angedreht wird. Sich dazu zu stellen, das sind die Alternativen, die denen überhaupt aufgemacht werden. Und das ist schlecht, darüber nur so nachzudenken, dass man sagt, wenigstens ein Kreuzchen möchte ich machen. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, dann lieber die Russen. Das ist ja wie die Frage, sollen wir nicht immer uns gleich das kleinere Übel wählen oder so? Warum soll man sich in die Frage reinmischen, wo man gar nicht weiß oder noch nicht gesprochen hat, was eigentlich da der Punkt der Aneignung ist? Die Behauptung war ja immerhin, die Behauptung vorhin, die EU betreibt nach Osten unter Benutzung von all solchen, wie sagt man, Leuten, die sich vielleicht was ganz anderes denken auf dem Maidan, ja? Unter Benutzung von Faschisten, Idealisten und sonst was, da benutzen sie die dazu zu sagen, wir wollen uns einen Staat unwiederbringlich strategisch aneignen. Und umgekehrt, Russland sagt, das wollen sie sich nicht gefallen lassen. Sie kündigen die bisherige Duldsamkeit gegenüber der Osteroberung dieser ehemaligen der NATO, die sich immer weiter ausdehnt und so weiter auf. Das ist die Sache. Eingeplant sind die Leute dabei. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Nicht als welche deren Interessen, deren Nutzen, sage ich jetzt eher mal, irgendwie befördert würde. Weil beide Seiten sind jetzt in einer Konfrontation, wo der Nutzen der Leute in der Ukraine den allerletzten Punkt darstellt. Und von daher bin ich dagegen, einfach zu sagen, jetzt schlagen wir uns da mal auf eine Seite. Das wäre dann vielleicht genau die Stellung, stellen wir uns doch mal gegen die nationalen Interessen, die dort unterwegs sind, und beurteilen sie, wenn sie so hässlich gegenüber den Leuten verfahren.
Also eine Ergänzung zu der Volksabstimmung auf der Krim, die ist schon seit 90er Jahren geplant. Da gab es immer wieder Verschiebungen, die war auch jetzt für den Mai geplant, völlig losgelöst von den Vorgängen der Ukraine. Und die ist erst aufgrund dessen, dass das jetzt abgelaufen ist in der Ukraine, zweimal nach vorne verschoben worden. Das ist also kein Produkt der jetzigen politischen Geschehnisse, sondern die sind trockalt. Und die Krim, nur kurze Ergänzung, war eine autonome Republik, die musste gefragt werden, außenpolitisch, was in der Ukraine abläuft, ist nicht geschehen. Und auch die hat eine eigene Schuldpolitik, die auch nicht mehr funktioniert hat, die musste jetzt abführen, nach Kiew direkt. Das war der Grund, warum die so sicher gesagt haben, wir wollen nach Russland.
Also gut, aber mir wird das überhaupt nicht sympathischer darüber, dass der Begriff autonome Republik fällt und ich dann quasi ich jetzt eine Unterscheidung serviert bekomme, die zwischen Fremd- und einer Selbstherrschaft aufmacht und wo das Autonome, das Selbstmäßige scheinbar besser ist.
Ich habe hier heute erstmal ein bisschen darüber zu reden versucht, Herrschaft malig zu machen. Da gibt es überhaupt nichts Bekömmliches und überhaupt nichts, was irgendwie mehr die Abteilung eigen, was sie da besser macht, als wenn sie fremd ausgeführt wird. So, jetzt. Und den und die Herrschaft inne oder was?
Ich wollte noch was sagen zu dir, zu diesem Menschenrecht und Völkerrecht. Also du stellst ja selber fest, was jetzt das Menschenrecht ist oder was das Völkerrecht ist, das wird in unterschiedlichen Fällen ganz anders ausgelegt von den Staaten. Also eine Abstimmung der Bevölkerung, die positiv ausgeht für eine Abspaltung, die ist in Kosovo in Ordnung, in Mazedonien vielleicht. Also je nachdem, wo es gerade geht, in Kosovo war das auch in Ordnung und jetzt in der Krim nicht. Wenn westliche Politiker dahin reisen und Maidan sponsern, ist es kein Eingriff in die Unabhängigkeit. Wenn Soldaten nach einem beschlossenen Vertrag in der Krim einfallen, dann schon. Also du stimmst für die ganze Zeit zu, aber dann merkt man doch, dass der Antrieb der politischen Mächte, dass das diese Titel, Menschenrecht, Völkerrecht und so weiter gar nicht sind. Das merkst du auch daran, dass die das Ganze erbrechen. Russland aber auch, wie würde Russland reagieren, wenn die Region, wo Russland Probleme damit hat, die nicht zu Russland gehören wollen, wenn die eine Abstimmung abhalten wollte, ist ja auch ganz klar, Russland lässt das nicht zu und das sagen die auch.
Das ist aber eine andere Geschichte.
Und da, ja, das ist eine andere Geschichte, aber was man dann sieht, ist, der Antrieb im Staatshandel, das sind diese formal rechtlichen Hantierungen mit dem Völkerrecht ohnehin nicht. Und dann wäre es doch interessant, sich, wie es hier mal gemacht wird, sich anzuschauen, was sind denn eigentlich die Kalkulationen, die diese Staaten angreifen? Und wie stelle ich mich zu denen? Also nicht, welches Recht brechen die, um das es ihnen ja anscheinend sowieso nicht geht, sondern was wollen die und was halte ich davon? Also immer zu Verstöße anzugreifen, gegen höhere Prinzipien, an die sich die Staaten eigentlich halten sollten. Das versperrt doch ganz den Blick darauf, was eigentlich die Prinzipien sind, denen sich die Staaten wohl verpflichtet fühlen. Also was eigentlich der eigentliche Antrieb ist.
Also bis jetzt bin ich wieder mitgekommen. Das Letzte kann ich nicht akzeptieren, weil natürlich, selbstverständlich, muss ich mich an Verträge und Definitionen halten. Sonst brauche ich auch keine Gesetze. Sonst brauche ich auch keine Gesetze.
Du hast ja selbst gesehen, dass die Verträge und Gesetze ja nicht nur so weit gelten, wie eine Macht da ist, die das Interesse daran hat, sie durchsetzen kann.
Also, ja. Eigentlich, aber ich muss es noch bewerten.
Ja, aber was wäre denn für die Bewertung nicht ein interessanter Maßstab des eigenen Interesse oder des Wohlergehen der dortigen Leute und nicht wurde da irgendein höheres Recht bekommen? Also dass einem immer das Interesse von irgendwelchen Menschen, ob es denen gut geht oder schlecht, was mit denen angestellt wird, dass einem nie genug ist, um Einspruch zu erheben, sondern dass man immer dafür ein Naturrecht oder sonst was braucht, auf das man sich berufen kann.
Aber ich habe wirklich nochmal eine Frage an dich, weil wenn man sagt, Vertrag ist gut, erstens, dann muss offensichtlich immer gerade oder Recht ist gut. Dann kommt die prüfende Frage, was in diesem Recht eigentlich geregelt ist, zu kurz. Das war ja sein Argument. Zweitens aber, der Punkt schon nach innen ist es so, wenn Gegensätze durch Staatsgewalt haltbar gemacht werden und du darauf verpflichtet wirst, das ist ein Vertrag oder ein Recht, das gilt hier. Und darum, Schnauze, merkst du, es ist, wenn Gegensätze in Vertragsform gebracht werden, überhaupt nicht angenehm, einfach zu sagen, da richte ich mich danach, ob sie gültig sind oder nicht. Weil zum Beispiel die Gesamtheit aller Arbeitsverträge und so weiter in unserem schönen Land hält hier die Obrigkeit, unser Staat, mit Recht aufrecht. Ob das wirklich der Tatsache, dass die Leute davon etwas haben, gut bekommt, der mal zu prüfen. Und jetzt sind wir bei Staaten. Wenn es so ist, dass Staaten das miteinander vereinbaren, hat man offensichtlich gar nicht das Verhältnis, hier setzt ein Staat das, was er an Interessen für berechtigt und gut hält, ins Recht und setzt andere dann ins Unrecht. Das ist nämlich Rechtsform. Sondern in diesem Fall haben Staaten über sich gar keinen Rechtssetzer, sondern sie selber setzen ihr Interesse, zum Beispiel das Interesse der EU. Wir wollen, dass die Ukraine Russland entzogen und der EU zugeschlagen wird. Und das Interesse Russlands. Wir wollen nicht, dass dieser strategisch wichtige Staat uns entzogen wird. Und dieses Interesse setzen Sie beide in die Form von Recht. Jetzt haben Sie gar keinen Gesetzgeber über sich, der hingeht und sagt, ah ja, komm, das ist doch Recht. Sondern man merkt hieran, das, was nach innen Setzung von Gewalt ist, ich berechtige ein Interesse und setze das andere ins Unrecht, ist zwischen Staaten etwas anderes. Zwischen Staaten heißt es nämlich, ich setze mein Interesse und verleihe ihm die Form des Rechts. Und das geht nur so weit, wie der andere das A anerkennt und B, ich Gewalt dahinter setzen kann. Das ist jetzt eine heiße These, aber das ist der Beleg. Der Beleg ist, dass sie gerade alle so verfahren.
Ja.
Der Beleg ist nämlich, dass die EU sich hinstellt und sagt, keine Frage, demokratisch ist, was für uns spricht, nämlich die neue Regierung. Die Russen sagen, demokratisch ist, was wir als Abstimmung organisiert haben, nämlich der Anschluss. Jetzt merkt man daran, die Einsetzung in die Rechtsform ist nichts anderes als die Verkleidung des Interesses als legitimes und das Vorlegen bei den anderen, bei den Gegnern, aber auch bei der Staatenwelt. Stellt ihr euch hinter meine Auffassung, was mein Interesse an Recht beansprucht oder nicht. Was anderes hat man jetzt gar nicht vorliegen. Sich aber jetzt als Rechts, wie sagt man, als einer, der sagt, Mensch, im Inneren geht es immer so schön friedlich zu. Da kommt einfach der Staatsanwalt oder der Richter und sagt, das geht in Ordnung, das geht nicht in Ordnung. Merkt man, es auch kein sehr friedlicher Zustand. Ne? Aber nach außen müsste es doch auch so sein. Recht muss Recht bleiben. Da stellen die Staaten sich ganz anders zu. Ja. Die sagen nämlich, ihr Interesse an strategischer Erweiterung oder das nicht zulassen, das ist ihr Recht in dem Sinne, dass sie sagen, wir bestehen darauf und zwar mit der Gewalt, die wir dahinter setzen können. Ja. Und zwar mit der Gewalt ökonomisch, politisch, strategisch.
Und übrigens, ne, jetzt hast du immer die Seite der Differenz betont, das finde ich auch okay, aber jetzt sage ich einfach auch mal die Seite der Identität an diesem Recht. Ne? Nach innen, da gilt es. Warum? Weil eine Gewalt es verbindlich macht. Was Recht ist und was nicht, darüber bist du nicht gefragt, das liegt dir voraus. Da steht halt fest, was du musst, was du darfst, was du erwarten darfst, worauf du verpflichtet bist. Und die Geltung dafür, die Gewähr dafür, die liegt darin, dass es eben, wir haben ja gerade schon den Staatsanwalt und den Richter gehabt, also summa summarum, eine Staatsgewalt, die macht es verbindlich, was Recht ist und was nicht, und daran wird sich gehalten. Nach außen, er hat es gerade nach der Seite des Unterschieds gesagt, aber was suchen Sie denn? Sie setzen Ihr Interesse als einen Anspruch auf, das habt ihr alle anzuerkennen und zu respektieren, als Recht. Und wie weit gilt das? Beide hauen sich um die Ohren, zum Beispiel Russland und der Westen. Mir geht es um Demokratie. Ja, okay, geht es Ihnen auch. Das behaupte ich als ein Recht, dem du zu entsprechen, das du anzuerkennen hast. So, und wie weit reicht es? Guck dir die Affäre an. So weit, wie sie Gewalt und Machtmittel mobilisieren können, um den anderen zur Hinnahme zu zwingen. Also hast du auch da, das meine ich mit, ich betone jetzt mal die Seite der Identität, ja? Das verbindlich machen, wie weit das gelten soll.
aber eben, wie es auch angeguckt werden soll, nicht als irgendein Interesse, in dem man entspricht, sondern als, das ist etwas, das respektiert man, daran hält man sich, das ist ein gültiger Anspruch und der Anspruchsberechtigte, der ist auch einer, der was zu melden und anzusagen hat. Ja, das geht so weit, wie der die Gewalt dafür mobilisieren kann. Und das ist überhaupt übrigens auch der ganze Zustand namens Völkerrecht, was die sich da so als einen Kanon schaffen, den sie sich dann sozusagen betätigen als Verkehrsform und soweit sich dran halten und ihn soweit modifizieren, wie sie ihre Gewalt dafür einsetzen können, das für sich passend zu machen.
Wir sitzen ja alle hier und wir glauben, wir wären links. Und links bedeutet ja das größtmögliche Glück für eine größtmögliche Zahl der Menschen normalerweise. Und wenn ich das durchsetzen möchte, das ist übrigens auch Marx.
Das ist ja auch
Marx. Nee, und wenn ich das durchsetzen wollte, wenn ich jetzt alle Macht der Welt hätte, wie würde ich das machen? Ich würde natürlich so ehrlich wie möglich versuchen, das zu kommunizieren, die Prozesse, die ich mache und die Veränderungen. Also die Wahrheit ist ein ganz wesentlicher Entscheidungsprozess. Und wenn ich mir jetzt angucke, die beiden Sachen, also wenn ich gucke, wie die EU argumentiert und wenn ich gucke, wie die Russen argumentieren, nur in dem einen Fall, ich sage nicht, dass die Russen über Minuten eine Politik machen, es geht rein ausschließlich in dem Fall nur um die Ukraine und um die Krim. Dann muss ich feststellen, dass die ganzen Interviews, die ich mit dem Putin lese und auch wenn ich die Geschichte mir angucke von der Krim, dass ich da bisher noch nicht eine Lüge entdeckt habe.
Gut, aber das ist mir jetzt, also jetzt wird es endgültig auch zu abgehoben, weil jetzt wird sich imaginiert in die Position, wenn ich alle Macht der Welt hätte und ich würde sie wahrhaftig, also ich
weiß
also,
überhaupt nicht.
Ja, das. Aber ich will über die Ukraine reden.
Ich wollte einen Nachtrag nochmal machen. Der eine sagt, der Euromaidan, klasse, da bin ich dafür. Und der Russ bricht das Völkerrecht. Schande. Der andere sagt, beim Maidan waren Faschisten mit im Spiel. Scheiße. Schande. Und die Krim, mein Gott, der Putin hat lauter wahre völkerrechtliche Titel da drauf. Klasse. Merkt ihr den nicht? Es ist ganz leicht festzustellen, für einen unbefangenen Menschen, dass diese moralisierenden Titel, dass die sich immer gegenseitig aufheben. Für einen unbefangenen Menschen wären da mehrere Schlussfolgerungen möglich. Die erste ist schon, diese moralisierenden Titel, die sind todsicher nicht der Grund, aus dem die maßgeblichen Politiker handeln. Da geht es um was anderes. Und da muss man sich diesem anderen widmen, was die wirklichen Gründe für diese Kriegen sind. Zweitens kann man dem entnehmen, die politischen Macher in West wie in Ost, in der EU wie in Washington, wie in Sevastopol wie in Moskau, die benutzen diesen Moralismus aus erstens, um erstens mal für den Hausgebrauch bei sich daheim und daraus Feindbilder zu basteln. Die sind für sich genommen wirklich nicht überzeugend. Die unterstellen den jeweiligen ortsansässigen Patriotismus und Nationalismus und rufen den ab. Aber dafür sind diese konstruierten Feindbilder dann genau passend. Und deswegen sollte man sich als unbefangener Mensch schwer davor hüten, wenn einem das eine Feindbild nicht schmeckt, sich dann positiv auf die Seite des anderen Feindbildes zu schlagen. Das ist ganz fatal. Dritte Schlussfolgerung. Die maßgeblichen Macher, die hantieren mit den besagten Titeln und Rechten, nicht bloß für den Hausgebrauch, indem sie ihre heimischen Patrioten scharf machen, sondern die hantieren mit diesen Titeln und Rechten in der Tat auch untereinander. Das heißt ja Völkerrecht. Da ist das eine bemerkenswert, das war ja gesagt worden, den internationalen Gerichtsvollzieher, den gibt es ja gar nicht, im Unterschied zu den nationalen Gerichtsvollziehern. Die tauchen dann bei dir auf und wenden dich. International sind erstmal gleichrangige, höchste Gewalten miteinander und gegeneinander unterwegs. Jawohl, auch die versuchen, ihr Interesse als Recht auch für den anderen Staat in dem Fall verbindlich zu machen. Aber ob das gelingt und inwiefern das gelingt, also dass es einen ganzen Kanon von Völkerrecht in der Tat gibt, das hängt im Wesentlichen davon ab, ob die beteiligten Staaten sich davon etwas versprechen. Wenn sie das tun, dann machen sie den Kanon des Völkerrechts zu ihrem Handwerkszeug, um im Fall, in Fällen von mehr oder weniger offenen Feindseligkeiten den jeweiligen Feind damit zu belangen. Dann ist es das Handwerkszeug von Staaten, wenn jetzt zum Beispiel die Westler sagen, wir müssen aufgrund der Missetat von dem Putin Russland weltpolitisch isolieren. Kennt ihr ja diese Zwecksetzung, die sie da geäußert haben. Dann ist das Anführen von gebrochenem Völkerrecht, unrechtmäßiger Annexion etc. pp. Das ist ein Handwerkszeug von, sagen wir mal, dem Obama gegenüber anderen Staaten, also gegenüber diesen 195 oder was weiß ich, die in der UNO sitzen und in der UNO abstimmen dürfen, diesen anderen Staaten den politischen Zweck des Obama, der Isolation von Russland nahezubringen. Selbstverständlich geht dieses Nahebringen dann auch nicht aus der Überzeugungskraft der von dem Obama angeführten Titel, sondern selbstverständlich ist in letzter Instanz auch im internationalen Staatenverkehr, wo solches Zeug, Verträge und so weiter, Handwerkszeug sind, auch im internationalen Staatenverkehr oder gerade im internationalen Staatenverkehr, kommt es am Ende darauf an, wie viel Macht, und zwar in dem brutalen Sinne von wie viel zerstörerischer Gewaltfähigkeit ein Staat aufzuwenden hat. Davon hängt ab, wie seine Überzeugungsfähigkeit, diese Titel da praktisch zu machen, ausgeht. Das ist ja wunderbar nachzuvollziehen in dem Veto, was Russland letzte Woche, oder wann das gewesen war, eingelegt hat im Weltsicherheitsrat gegen den entsprechenden Antrag der USA, und China hat sich enthalten. Der Sicherheitsrat ist ja das praktische Eingeständnis, dass das internationale Recht am Ende auf die Macht, auf die Gewalt zurückfällt, die seine ausschlaggebenden Matadore aufzubieten haben. Wenn die Russen kein Veto eingelegt hätten, dann wäre jetzt das internationales Recht, dass der Obama sagt, eure Intervention auf der Krim war völkerrechtswidrig und ist eine unstatthafte Annexion. Jetzt haben die Russen durch ihre Macht ausgestattet mit einem Vetorecht im UN-Sicherheitsrat verhindert, dass das offizielle Völkerrecht wird. Jetzt geht es so weiter, dann wird ersatzweise und auf einer minderen Ebene der Staatenkonkurrenz, der diplomatischen Staatenkonkurrenz von der Ukraine die Vollversammlung der Vereinten Nationen bemüht. Der neue ukrainische Außenminister will da demnächst eine Resolution einbringen in der UN-Vollversammlung, die genau das zum Inhalt hat, was der Obama im Sicherheitsrat eingebracht hat und was dort am Veto der Russen gescheitert ist. Na ja gut, dann machen wir mal wieder eine Abstimmung. Und jetzt mal nicht wir Deppen, wir Untertanen, die auch ab und zu mal abstimmen dürfen, sondern die Staaten machen eine Abstimmung. Und da wird zusammengezählt, wie viel dafür, wie viel dagegen, wie viele Enthaltungen. Und das ist dann schon wieder ein wichtiges Signal, ein wichtiges Handwerkszeug, ein wichtiges eine wichtige Zwischenetappe in dem vom Westen jetzt ausgerufenen Zwecksetzung, Russland international zu isolieren. Das ist eine Anfrage an die Staatsregierung von 175 UNO-Mitgliedern. Wie steht ihr einerseits zu den Interessen des Westens, andererseits zu den Interessen von Russland? Es ist ein Quatsch angesichts solcher Affären, sich auf Franz Josef Strauß zu berufen, der bekanntlich auf Lateinisch gesagt hat, pacta sunt servanda. Na gut, erstens hat der das schon deswegen gesagt, weil es keineswegs klar ist unter Staaten, dass pacta servanda sunt. Ne? Und zweitens sollte man sich halt auf so einen Vertragsidealismus weder im Innenverhältnis noch im zwischenstaatlichen Verhältnis berufen. Da liegt man vollkommen neben der Sache und vollkommen neben der Kappe. Und, naja, lass es halt.
So, ich will ja weitermachen. Gut, das war jetzt also dieser Exkurs. Du hast ja recht. Ich setze trotzdem nochmal unverdrossen ungefähr dahin, wo ich war. Ich versuche das jetzt nur mal ein bisschen abzukürzen, zu beschönigen und beschleunigen, was hier danach kommt. Wenn man also festgehalten hat, das, was Europa mit diesem Assoziationsabkommen da in die Welt setzt, den Zweck hat und dem dienen soll, sich die Ukraine eben quasi als strategischen Besitzstand zuzuordnen, was eben heißt, ganz zu definieren, was die für ein Laden ist, wie der verfasst ist, wofür sie steht, wovon sie lebt, sodass sie quasi überhaupt nichts anderes ist und sich gar nicht anders definiert, als über das, was Europa sie verhängt. Wenn in dem Moment der Janukowitsch, das kam vorhin in dem Diskussionsbeitrag schon vor, dann sagt, naja, kann ich nicht, wenn schon meine ewig widersprüchliche Grundlage ist, aber ich wenigstens zwei Interessenten habe, die an mir dran sind, kann ich das nicht ausnutzen, um irgendwie diese Sorte Preis hochzutreiben, für mich was rauszuschlagen, für diesen Laden irgendwas rauszuholen, damit eben sozusagen die EU doch Gelder für eine Umstellung der Industrien umspringen lässt, dass sie beim Schuldenregime was nachlässt oder, dann ist das schon, dieses Moment der Kalkulation, dass er gerade erledigt werden soll, ist der absolute Sündenfall und der Grund dafür, dass Europa beschließt, eben quasi mit der Nichtunterzeichnung, das ist unvereinbar mit dem, was wir wollten, den Machtkampf in der Ukraine dann eben endgültig zu eskalieren und dann auf die Abteilung Maidan, Demokratie und sonst was zu gehen. Es ist eine der größten Absurditäten und Lügen, dass dieser Janukowitsch hier in der öffentlichen Hetze immer als, das ist ein Antidemokrat und Antieuropäer verhandelt wurde. Was sich daran reflektiert, ist überhaupt die Unbedingtheit des Unvereinbarkeitsanspruchs, den eben Europa, Deutschland vorneweg, mit diesem eben Schaukelpolitik an der Ukraine, wie sich damit eben nicht mehr zufrieden geben wollte. Der wollte da nicht unterschreiben, der wollte den Preis hochtreiben. Und das, dass der sich überhaupt rausnimmt gegen dieses Diktat, wir definieren deinen Laden ganz neu und krempeln ihn um, dass er da überhaupt sagt, kann ich nicht kalkulieren, ist überhaupt schon der Grund dafür gewesen, den als, das geht nicht mit dem, was wir vorhaben, und der ist jetzt fällig zum Abservieren, das auf die Schiene zu setzen. Gut, dann sind sie zur Tat geschritten. Dann wird dieser
nationalistische Wille, der sich eh gegen den stemmt, wird angeheizt, finanziert, orchestriert, organisiert, stellt man auf den Maidan, das war ja vorhin auch schon erwähnt, dann muss man dem Klitschko jetzt endgültig beibringen, dass er mal Freiheit und weg mit Janukowitsch auf Ukrainisch sagen kann. Das Ganze ist in dem Sinn dann aber eine schöne Aufklärung darüber, was demokratisch ist und wie Demokratie geht. Weil, ja, vielleicht waren das erstmal dann von der letzten Wahl von ein paar Jahren vorher, sagt man 5,4%. Scheißegal, davon hat sich niemand beirren lassen. Erstmal war klar, damit in dem Land, das kam vorhin auch schon mal vor, überhaupt irgendwie ein gültiger, legitimer Wille jetzt herrschaftlich existiert, muss man diesen Janukowitsch unbedingt abräumen. Und dafür war dann erstmal wirklich auch alles recht, das habt ihr ja alle schon gesagt. Die Svoboda, andere ultranationalistische Bewegungen, irgendwelche Traumtänzer, Klitschko und seine Brut, all sowas. Aber als Mittel, jetzt ist eine Zuspitzung des Machtkampfs fällig, ist genau das erstmal das Passende, dass das überhaupt alles, was an denen interessiert, die negative Einheit und Einigkeit bei denen ist, dass es gegen diesen Janukowitsch geht. Da sieht man auch die Zuspitzung, die zielt ganz drauf, dieses Moment, jetzt muss der antirussische politische Wille in diesem Land scharf gemacht werden. Auch deswegen ist diese Einheit, diese Abteilung Front, diese demokratische Bewegung da, die ist genau das Passende, weil in der Definition, der ist die Marionette von dem Putin und der muss weg, stellen die sich erstmal kompromisslos auf. Das sieht man auch an den sonstigen Verfahren. Habt ihr auch schon gesagt, ja, was da vorgekommen ist, eine westliche Demokratie wird sich das nicht bieten lassen. Offenbar haben die Ukrainer bisher von dem Institut der Bannmeile noch nichts gehört. Oder auch, ganz simpel, dieses Besetzen von Ministerien. Dann schicken sie ein bisschen die Polizei rein, sind sie aber dann, ne, wollen dann offenbar diese Eskalation selber nicht betreiben, ziehen sie raus. Da sind westliche Demokratien entschlossener, die können da mehr. Blockupy Frankfurt, sage ich mal. Ja? So. Aber klar ist eben, auch da, ja, das waren vielleicht nicht alles die allerfeinsten Mittel, aber ganz logisch erstmal, oder das Argument, mit dem dafür geworben wurde, war, das ist halt eine Notwendigkeit, Aufstände sind kein Deckchensticken, und damit man irgendwie zu einem Stück Demokratisierung kommt, ist es erstmal für den Augenblick legitim. Und dann haben sie auch ganz klargestellt, mit der Durchsetzung und dem, dass dieser Typ weg ist, da legitimiert eben das Ergebnis des Verfahrens. Und das setzt man eben, da sind wir wieder bei der ganzen Debatte von eben, das zu einem anerkannten Moment in der politischen Auseinandersetzung zu machen, zu sagen, da ist sie jetzt die legitime Regierung. Hier gilt sie von meinen Gnaden ausgestattet mit dem Recht, das ich ihr mit meiner Macht verschaffe. Ja, das ist überhaupt dann der Punkt, da gilt es dann als, das ist überhaupt der erste und richtige Schritt und der fundamentale in Richtung Demokratie. Und klar, das hat zum Teil ein bisschen seine lächerlichen Seiten. Ne? Gerade an dem Klitschko. Unser Klitschko, das ist jetzt ein echter, purer Garant für einen ordentlichen demokratischen Aufbruch in der Ukraine. Wir müssen ihm nur noch das Volk verschaffen, dass ihm hinterherläuft. Ja? Und im nächsten Moment merkt man, das ist dann wieder überhaupt nicht so lächerlich, weil diese anderen Kräfte, Svoboda, sonstige Rechte, Ultranationalisten, Faschisten, werden jetzt als Problem in den Blick genommen. Wie und warum? Naja, ganz klar, die sind gebraucht und werden weiterhin treibende Aufkräfte des Aufstands, sind zum Teil gut verankert in dem und auch mit in die Regierung eingebaut, sind für den Bestand und die Dauerhaftigkeit dieses Bündnisses irgendwie von Belang. Gleichzeitig ist schon die Frage, deren Positionen, ob die nicht Eskalationen vom Zaun brechen, Kann man am Sprachenstreit diskutieren oder an sonst was an? Welche Mobilisierungsmaßnahmen sind fähig oder sie lassen sich auch ihre Bürgerwehren und Nationalgarden nicht abmarken und stellen die nicht unter das, was wir jetzt als ukrainische Hoheit definiert haben. Aber alles das, da ist völlig klar, der Maßstab an dem, was geprüft wird und wie sie jetzt blamiert werden als Antidemokraten, ist, dass sie sich gegen die Verfügung, was eben diese neue ukrainische Herrschaft da leisten soll, ob sie sich da einpassen oder nicht. Daran werden sie geprüft und daran, wie das gelingt, die da einzusortieren, zu entmachten und irgendwie unter Kontrolle zu halten, das wird allen Ernstes zum Prüfstein für unsere Favoriten und Edelkandidaten da. Und da merkt man doch, da ist überhaupt, das ist wie eine Aufklärung, Demokratie. Ja, was ist es? Ist es jetzt die Heiligkeit des Verfahrens? Nein, da ist drauf geschissen. Es ist eine Sorte Herrschaft zu begründen, die sich in Volkswillen stiftet, dem sie dann dient, weil er sowieso in nichts anderem besteht, als in der Bestätigung ihrer Raison. Und das ist da unterwegs. Und das ist umkämpft. Darum ist es so hässlich. Und das passt dazu und das muss so sein. Zu dem, was die Leute davon haben, haben wir vorhin in der Debatte ja schon hin und her alles gesagt. Also diese Stiftung der Demokratie, die ganz jetzt zusammenfällt damit, die den imperialistischen Grund- und Generalzweck, Russland muss da entfernt werden, durchzusetzen. Das ist der Standpunkt, das ist das, was durchgesetzt wurde mit der Marktplatzdemokratie, mit den Maidan-Demonstranten. Das ist auf dem Tisch. Und jetzt hat man es halt damit zu tun, damit also so ein wesentliches Stück Machtkampf entschieden und so ein Stück Umwälzung herbeigeführt in dem Land, wo Russland seit Jahr und Tag drauf besteht, das ist jetzt aber wirklich elementar für meinen Bestand. Nämlich erstens mal ganz unmittelbar strategisch, weil das liegt vor meiner Haustür. Das ist überhaupt ein Stück, da bin ich präsent mit meinen Interessen, da brauche ich Bestimmungsmacht drüber, weil das militärisch und strategisch für mich ein geopolitisch wichtiges Ding ist. Insofern ist das, was ich an Interesse verknüpfe, Debatte von gerade, auch als Recht zu respektieren von allen, die damit umgehen wollen. Da zeigt sich schon, dieses ganze friedliche Eroberungsprogramm, was ich da vorhin mal versucht habe zu charakterisieren, das hat zwei Voraussetzungen. Die eine davon ist, dass Russland sich das bisher im sonstigen Osteuropa hat bieten lassen. Ganz gewohnheitsmäßig. Der Grund dafür, für dieses etwas merkwürdige Ding, es wurde ja gar nicht darauf hingewiesen, in den Verträgen zur deutschen Einheit, in den ganzen Verhandlungen drum, in dem, was sich da abspielt, versichert der Westen x-mal, dass die NATO sich nicht irgendwie weiter nach Osteuropa ausdehnt. Und was macht sie? Über Jahre lang dehnt sie sich aus. Und Europa ordnet sich absolute ruinöse ökonomische Bruchbuden in Osteuropa trotzdem zu. Warum? Weil sie auf den strategischen Besitzstand scharf ist, das Russlands Machtbereich zu entziehen und sich dauerhaft zuzuordnen. All das beruht darauf, dass jahrelang Russland sich zu diesen Affären stellt und sagt, ja, dafür, dass ich als Macht in diesen Affären anerkannt bleibe, dass ich ein Ansprechpartner bleibe, dass ich sozusagen als ein Subjekt der Weltpolitik, das auch irgendwie respektiert ist und mitzureden hat, dass ich sozusagen mir die formelle Mitsprache darüber erkaufe, dass ich die ganzen sachlichen, die strategischen, die politischen, inhaltlichen Zugeständnisse die ganze Zeit mache. Um seinen Status respektiert zu bekommen, ich bin doch auch jemand, der gefragt werden muss, eine UNO-Macht. Ich verfüge doch über was, ich bin was, ich bin doch auch zuständig für Osteuropa. Ja, jede Menge Eingemeindungen von Staaten, die Russlands Interessen politischer, einflussmäßiger, strategischer Art und Teil entgegenlaufen. Immer mit der Tour, ja, davon nehmen wir nichts zurück, das soll es geben. Aber du kannst mitreden im NATO-Russland-Rat und kannst ja dazu sagen. bei der Ukraine sieht der Fall jetzt endgültig mal anders aus. Da stellt Russland sich hin und stellt sich auf den Standpunkt, bis hierhin und nicht weiter. Das geht nicht. Dieses Stück sich auch noch entziehen zu lassen, da haben wir jetzt einen Einwand. Und das nicht? So ist es halt, wenn man jetzt, das haben Sie ja gelernt über Jahre Ihrer Einbeziehung in die Mitsprache zur Selbstentmachtung, wenn man also irgendwie als Macht was gelten will, dann muss man hin, dann muss man zupacken. Und insofern haben Sie dann bei der Krim Ihre Stellung als, da sind wir eh eine Hausmacht über das, was wir da in diesem Hafen in Sewastopol haben, das, was wir irgendwie ansonsten im Rückhalt haben, da gehen wir hin. Das ist halt dann eine Annexion ohne viel militärische Gewalt. Wir organisieren eine Volksabstimmung und bestehen darauf, das entziehen wir mit einer Macht, der Bestimmungsmacht der neuen Ukraine, ihrer Führung, die wir delegitimiert sehen wollen, auch darüber, die wir gar nicht anerkennen als das, was sie ist, und als Einspruch gegen das, wie verfährt der Westen über Jahre mit unserer Entmachtung. Das ist ausdrücklich von Russland in Zusammenhang gestellt. Der reicht über die Ukraine und über Osteuropa hinaus. Der Putin hat sowieso seit Jahren schon gesagt, und jetzt ist ihm halt der Kragen geplatzt, jetzt hat er es gemacht und nochmal gesagt, dass quasi diese ganze Tour auf der ganzen Welt russische Einflusspositionen kaputt zu machen. Russland immer nur Respekt quasi dafür als Weltmacht zuzusprechen, wenn sie quasi an der jeweiligen Front, am jeweiligen Fall, am jeweiligen Krieg allem zustimmt, was der Westen, die NATO von ihr will, alles mit sich machen lässt. Angefangen von Jugoslawien, wo der Westen beschlossen hat, das muss sein. Und das ist Russland, was sich dazu stellen muss und sagen muss, ja, das erkennen wir an, dieses auch gerade Menschenrecht bricht Völkerrecht, für die Rettung der Menschenrechte und der Menschen vor dem Schlechter Milosevic muss man sich über diese völkerrechtlich verbriefte Souveränität von so einem Milosevic hinwegsetzen und muss ihn kaputt machen. Ja, lauter Positionen, die der Westen sich quasi als darüber bin ich jetzt der Richter, darüber bin ich auch der Ausführer und das Russland hast du jetzt anzuerkennen. Als das ist das Gültige, was in der Welt gilt an Menschen und an Völkerrecht und ihrem Verhältnis. Angefangen da und dann durch über was die Weltgeschichte am Ende jetzt in Syrien und Libyen abgewickelt hat, immer Fälle von russischer Einflusspositionen erledigen, gegen ein Stück Mitsprache, formeller Anerkennung bei diesem Stück Entmacht. Darauf hat der Putin das bezogen, gesagt, auch damit, dafür soll es stehen. Da ist jetzt mal Schluss mit, dass der Westen immer quasi mit seiner Macht Fakten schafft, die unsere Einflusspositionen zerstören, damit nicht nur Interessen und Einflusspositionen schädigen, sondern überhaupt unseren ganzen Status als wir sind doch ein bestimmtes Subjekt der Welt macht. Damit ist jetzt Schluss und das soll auch mal ein Stück weit korrigiert und kuriert werden an dem, dass ich mir gegen jedes Votum von euch die Krim nehme, das als Recht und Anspruch behaupte, den ihr zu respektieren habt. Also, die machen dann ganz praktisch ihre Definition von das ist meine Sicherheitssphäre und das ist mein anerkanntes Recht. Und auf der Ebene wird das auch sofort verstanden. Seitdem heißt die Ukraine-Krise eben nicht mehr Ukraine-Krise, sondern ist die Krim-Krise. Und aufgefasst wird es schon, als Russland bricht jetzt mit jedem geltenden Recht. Vergeht sich also sachlich an den Besitzstand, den wir da ausmachen. Und alle verständigen sich drauf und sind sich darin einig, jetzt muss der Westen Russland in die Schranken weisen. Die Redeweise in die Schranken weisen. Da ist enthalten eine ganze Definition dessen, was Russland da jetzt noch ist. Respekt für seinen Machtbeweis kriegt er erstens mal gar nicht. Das hat er vielleicht gestern gesehen, Herr Obama, der sich hinstellt und sich bemühte, dann auch besonders herablassend zu sein und zu sagen, naja, Russland ist eine Regionalmacht. Und sie können ja in die Krim gehen. Und wenn sie in die Krim gehen, dann zeigen sie ihre Schwäche, nicht Stärke. Wo das Ganze darauf berechnet ist, zu sagen, dieser Anspruch zu respektierender Macht, da exekutiert und realisiert an diesem Stück Land in der Krim, das ist nicht zu haben. Ja? Das ist erstmal quasi der Anspruch, damit sei irgendetwas mehr verknüpft, irgendetwas an. Das befugt uns doch darüber, dass unsere Interessen auch Respekt verdienen und wir also als quasi anspruchsberechtigte Macht überhaupt was zu sagen haben. Nee, das hat er damit mal locker eben aus dem Verkehr gezogen. Regionalmacht. Das gilt nicht. Und da zeigt sich ein bisschen, auf welcher Ebene das jetzt auch ansiedeln, was die Zurückweisung betrifft. Was da fällig ist, was da nötig ist. Weil für den Krieg ist die Krim, also ist die den Amis oder sonst wem offenbar gerade nicht wert, da geht man nicht hin, dafür ist sie zu pissig. Aber dafür, mit der ganzen Tour der bisherigen Einordnung Russlands, die so feindlich war, nämlich immer sie als ein Stück, als eine Macht aus Erbe der Sowjetunion, zu groß, zu mächtig, zu reich, zu anspruchsberechtigt, zu unhandlich, sie eben immer ein Stück weiter klein zu machen, zu entmachten, bei ihrer formellen Anerkennung als Mitspracheding. Das Ganze kündigen sie jetzt auf und machen eine Leitlinie auf, die heißt, Russland muss eben in die Schranken gewiesen werden, Russland muss den Preis für diese Annexion zahlen, der kann nicht hoch genug sein, also alle Mittel, alle Diplomatie, alle politische Richtung auf sie ist die eines Feindstaats, der jetzt universell und generell entmachtet gehört. Nicht mehr Fälle aufmachen, an denen quasi, ne, also was heißt nicht mehr, ich meine jetzt nicht im Sinne von, das ist ein Fortschritt, nicht so geht es nie wieder oder so. Ne? Aber es ist eben was anderes, einen Fall aufzumachen, Syrien und zu sagen, los, schließ dich meiner Definition an, was da fällig ist, mach deine Mittel zu den meinen oder halt dich ganz raus oder was auch immer. Oder eben jetzt auf dem Standpunkt zu stehen, zu sagen, das, was die sich geleistet haben, dieser Bruch mit allen geltenden Regeln, der verlangt danach, dass sie universell, strategisch, als Feind, Rivale, als Feind und Rivale behandelt werden, und zwar mit allen Mitteln, die man dafür mobilisieren kann. Als erstes mal zum Beispiel das Rausschmeißen aus den Foren, wo man sie rausschmeißen kann, wo sie ihre Mitsprache bisher betrieben haben. Aus der G8. Was heißt denn das, sie daraus zu isolieren? Nicht Mitsprache berechtigt. Nicht, wir versuchen da, auf diesem Forum, euch wieder irgendwie dazu zu nötigen, euch unserer Linie anzuschließen. Dafür machen wir was zwischen Angebot, Erpressung und sonst was alles mobil. Sondern ihr seid jetzt erstmal quasi unter den Vorbehalt einer Feinddefinition gestellt, dass die diplomatischen Verfahren mit euch fallen quasi in den Bereich der Kriegsdiplomatie, mal so gesagt. Ja? Nicht Mitsprache berechtigt, da ausgeschlossen. Also wird über euch verfügt und wir teilen euch die Maßnahmen mit, die euch zur universellen Unterordnung bringen sollen. Also, wenn zum Beispiel die USA ventiliert, was können wir an Sanktionen machen und quasi ihre ganzen Verbündeten auffordert. Nehmt eure Mittel, mobilisiert, was ihr an Wirtschaftsbeziehungen, an politischem Einfluss, an sonst was habt, Rüstungskooperationen, um Russland zu schädigen, quasi alles aus allem Hebel zu machen, nicht der berechnenden Ausnutzung, sondern der unbedingten Schädigung. Dann ist das, was ich meine, das ist ein Fortschritt im Standpunkt der Feindschaftserklärung. Alles überhaupt darunter zu begutachten, was es jetzt daran taugt, eben in die Schranken zu weisen, zu bestrafen, den Preis zahlen zu lassen, also auf jeden Fall gegen diese Machtdemonstration Russlands praktisch vorzugehen und sie ins Leere laufen zu lassen. Entmachtung jetzt auf so einer fundamental generellen Ebene als Programm zu betreiben. Man sieht das an der Abteilung. Jetzt machen sie halt wieder ganz Osteuropa. Da gilt jetzt, das muss als NATO-Aufmarschzone benutzt werden. Da verlangen einige dieser Staaten Sicherung durch die Militärgewalt der NATO und vor allem der USA und kriegen sie auch. Und das ist, also will ich gar nicht viel zu sagen, nur jahrelang hat sich Russland sagen lassen, ja, sagen lassen müssen, und der Putin hat es ja immer schon ein bisschen als solche bei auch bekämpft. Das ist doch nicht gegen euch gerichtet. Das ist quasi eine Weltordnung des Friedens, der Kooperation, und Russland ist mit nichts besser gedient als mit kapitalistischen Demokratien unter dem Schutz einer kooperativen Militärmacht, weil so welche sind nicht aggressiv, sondern die wollen keinen Machtzuwachs, sondern die wollen kooperieren, die wollen wirtschaftlichen Austausch und so weiter und so fort. Und jetzt? Innerhalb von einer Woche wird klar, dieses Ding kann man mobilisieren und wird mobilisiert als, das muss doch jetzt als Antwort auf Russlands Aktion in der Krim, muss das jetzt als Militär herhalten. Genauso dieser Raketenschirm, nicht gegen Russland gerichtet, gegen die Mullahs und sonstige, weiß ich auch nicht, aus den letzten Weltecken sollten die kommen, die Raketen, die da abzufangen sind. Jetzt ist völlig klar, man muss dieses Ding möglichst schnell aktiv kriegen und auf die entsprechenden Ostblock-Kandidaten ordentlich ausweiten, damit es funktioniert. Und das alles hat ganz klar eine antirussische Stoßrichtung. Zu der bekennen sie sich dann auch. Die behandeln also auch alles, wie sie Russland, seitdem sie sich versucht, in die Weltordnung einzubauen, was sie ihm an Schädigungen, an Entmachtung und an sonst wie zugemutet haben, angetan haben, behandeln die jetzt quasi, wie wo Russland dieses Njet sagt, ganz praktisch, indem sich die Krim nimmt, behandeln die das wie, jetzt haben die aber unser Vertrauen verspielt und unser Entgegenkommen nicht weiter verdient. Und das ist so irre, weil der ganze Inhalt des Einbaus von Russlands war Entmachtung, und übrigens gerade von Deutschland aus und von der EU bei gleichzeitig aber bitteschön stattfindender ökonomischer Benutzung. Dieses Wahnsinnsprogramm, das der jetzt aufkündigt, behandeln die halt wie, das war doch irgendwie ein Zugeständnis und im guten Glauben, das missbraucht er jetzt, wenn der sich sozusagen partiell wehrt. Partiell meine ich jetzt mit, der hat schon Ansprüche, aber der sozusagen, das hat insofern ein bisschen was Defensives, der will sich damit wieder einblenden und mal richtig einbauen, ein Stück Respekt quasi in der Weltordnung, die von denen betrieben und definiert wird, die ihn die ganze Zeit in ihr fertig machen A und ausnutzen B. Also sie beziehen sich drauf mit einem Standpunkt, der ganz klar heißt, hier geht Macht von Nutzenberechnung. Die Schädigung des ganzen Weltgeschäfts, ja, die wird ins Auge gefasst. Aber das lohnt sich unter dem Gesichtspunkt, der hat mit Geschäften nichts mehr zu tun, sondern Russland bestrafen durch möglichst weitgehende Schädigung auf allen Ebenen. Das ist vor allem der scharf gemachte Standpunkt der USA. Das ist auch sehr passend, weil wenn Russland das dann schon die Machtfrage, die ihm in der friedlichen Eroberung immer aufgemacht wird, wirklich als Machtfrage zurückgibt, dann ist natürlich die Gewaltmacht Nummer 1 auf dem Globus auch herausgefordert damit. Damit setzt sie aber natürlich auch das westliche Lager unter neue Konkurrenzbedingungen. Weil wenn die USA als unbestrittene Vormacht tätig wären, die darauf besteht, auch von den Osteuropäern so angerufen wird. Sie allein ist letztlich doch die einzige Garantie dagegen, dass man Russlands Macht beschränken kann, dass man gegen die was in der Hand hat. Dann ist es natürlich überhaupt erstmal eine Herausforderung und ein Anschlag ein bisschen auf das, was die Europäer und vor allem ihre deutsche Führungsmacht da die ganze Zeit veranstalten. So, warum? Die haben doch quasi, wenn das ganze Programm einer friedlichen Eroberung hatte die Voraussetzung der russischen Hinnahme und hatte eine zweite Voraussetzung, die hieß, Das war regelrecht ein Schmarotzen an der militärischen Beaufsichtigung der Welt durch die NATO. Das als überall anerkannte und präsente Macht. Irgendwie erstmal als der letzte, aber auch überall präsente, gar nicht irgendwie entfernte, Garant dessen, der Weltordnung, wie sie geht und steht, der Benutzungsverhältnisse in ihr. Deshalb Deutschland mit seinen friedlichen Eroberungen, Europa mit dem, was es sich dazu gemessen hat, ja, auf die Weise benutzt, sich Einflusspositionen zu verschaffen, die auch durchaus dieses Moment Emanzipation von der Vormacht dieses Bündnisses durchaus erstmal ganz programmatisch mit inbegriffen haben. Also diese Tour, die gewaltsame Aufsicht der Welt, die in der NATO institutionalisiert ist, die auch immer wieder mobilisiert werden muss, damit auch alle Welt weiß, was jetzt geht, auch die Führungsmacht, die Partner verpflichtet, sich auf die quasi zu verlassen, die Beiträge dazu aber davon abzutrennen, was man selber sich an Einflusspositionen in Osteuropa da zum Beispiel zuwachsen lässt. Die Tour kommt natürlich in dem, wie sie in ihrem eigenen Imperialismus Russland immer weiter herausfordern, die das Moment von Machtfrage immer weiter zuspitzen und Moskau antwortet, ja, dann ist es auch eine und hier ist jetzt unsere Macht. In dem Moment blamieren sich natürlich quasi ein bisschen die Ansprüche an den Mitteln oder so gesagt, dann konfrontiert Russland sie damit, dass sie eigentlich etwas wie eine Eroberung, ein Kriegsprogramm verfolgen. Dann konfrontieren sie Deutschland damit, sie stehen einem Bündnis vor, das eine Eroberung sich zutraut, einen ganzen Laden sich unterzuordnen, aber das Kriegsbündnis, das das garantieren kann, gar nicht ist. Das ist die Macht, die letzte Garantiemacht für sowas, von der sie sich mit ihrem Europa ja ein gutes Stück weit emanzipieren konnten und wo sie alles andere als der einfach handhabbare Bündnispartner in den letzten Jahren waren. Ich sage nur Syrien und Libyen. Jetzt ergeht eben quasi an Deutschland, an diese Macht, ergeht der Auftrag, setzt eure ökonomischen Beziehungen, die viel weitreichender sind als unsere, kompromisslos und erbarmungslos als Hebel zur Schädigung Russlands ein, weil wir, Amerika, wollen jetzt diese Sorte Bestrafung Russlands durchsetzen. Ja, auf der einen Seite, auch Deutschland will keine Abstriche von seinem Programm machen, will ja auch gar nicht sagen, ach, jetzt hat der Russe sich die Krim genommen. Ja, scheiße. Die friedliche Eroberung war ein Irrtum. Also aus Kiew, wir gehen wieder, wir kommen nächstes Jahr wieder, wenn wir überlegt haben. Umgekehrt, an denen selber wird ja klar, die suchen nach Mitteln und Wegen, diplomatisch, politisch, überhaupt ihren Anspruch gegen Russland aufrechtzuerhalten, ohne, also, oder was heißt ohne, und dabei sich diese Sorte Feindschaft von Russland zu ersparen. Alles torpediert. Amerika steht auf dem Standpunkt, die Machtfrage ist es. Russland hat sich vergangen. Alle Mittel, die ihr habt, sollt ihr jetzt dafür völlig bruchlos in den Dienst stellen. Also euch quasi auch zum Instrument für unsere Sorte Ordnung, die wir dran durchziehen machen. Dann ist es halt an der Front auch nicht mehr so, dass quasi einfach dessen, dass die NATO insgesamt auf dieses Gebiet da aufpasst, Europa sich unter deutscher Führung diese Extratouren da leisten kann, sondern die Zuspitzung auf die Machtfrage zeigt jetzt, dass sie damit Interessen verfolgen und durchsetzen versuchen, die sie von sich aus und mit ihren Mitteln nicht schützen können. Das ist der Grund dafür, dass dann in der riesigen Öffentlichkeit heftig gestritten wird und dass man dann sogar auf Videowänden den inzwischen doch ein bisschen mutierten Kopf von Altkanzler Schmidt sieht, mit der Unterschrift, ein bisschen Verständnis für Putin hätte er ja auch. Das ist die Selbstreflexion dessen, dieser Mittel, wie man sich sozusagen ohne sich für die Fronteröffnung und Feindschaftsdefinition, die die USA macht, instrumentalisieren zu lassen, umgekehrt von seinem Anspruch auf ich bestimme, was da passiert, und ich stufe Russland als Macht zurück, irgendwie nichts abmarkten lässt und dann redet man plötzlich, als wäre das eine Sache des geschickten Verfahrens gewesen. Hätte man nicht wissen müssen, die russische Seele, die ist immer so empfindlich. Der Putin sowieso, der ist auch immer schon, hat ein bisschen Machttendenzen, ja, was von dem neuen Zarismus immer schon an sich, den er in die Welt setzt. Ja. Das sind Besprechungsweisen dafür, dass quasi eigentlich richtig als Versäumnis besprochen, die Tour des Entmachtens beim gleichzeitigen Einwickeln des Wissenversäumens der deutschen Politik ist ein Drangsal, mit dem sie sich jetzt zwischen den USA und Russland halt abknackt. So sieht sich Deutschland betroffen von einer Machtauseinandersetzung und den Konsequenzen, die sie selber hervorgerufen haben.
Teilweise für die Töne, die eben angesprochen haben, relativ lächerlich. Ein paar Russen dürfen nicht nach Europa und Amerika einreisen, ein paar Konten gesperrt und also richtige Feindschaft wurde ja da gar nicht aufgebaut von den Sanktionen. Also da hätte man deutlich schärfer Mittel nehmen können. Da wurde sich ja zurückgehalten. Das war meine.
Ich will das so gar nicht bewerten nach dem Motto, hätten sie nicht mehr machen können. Also erstmal, ich würde beim Umgekehrten bleiben, erstmal, wenn ich mir angucke, was da alles drinsteht an Feindschaftserklärung, an das ist sozusagen, wir machen einen Übergang, der erklärt Russland zu einem Feind, der fertig gemacht gehört. Danach sortieren wir jetzt überhaupt alle Mittel. Das ist jetzt überhaupt der Gesichtspunkt, wo Wirtschaftsbeziehungen, diplomatische Verhältnisse, Rüstungskooperationen, Energiegeschäfte, irgendwas. Alles steht jetzt unter diesem einen Gesichtspunkt. Wie ist das, kann das ein uns nützender, nicht selbst schädigender Beitrag dafür sein, diese Macht fertig zu machen? Verstehst du, da finde ich es richtig windschief und es gefällt mir nicht, da zu sagen dann, ach naja, ist das nicht ein bisschen lächerlich? Reicht es denn nicht erstmal zu sagen, so gucken die das an? Dafür ist jetzt dieses ganze Wirtschaftsleben, die Kooperation, das Zivile, das sie immer so an sich loben, dafür ist es gut, Hebel des Fertigmachens einer anderen Nation unbedingt, weil die sich unseren Rechtsdefinitionen nicht beugt, unterwirft und anschließt, stehe ich auf dem Standpunkt, das wäre meine Kritik dran und nicht, weiß ich nicht, ach, ist es nicht ein bisschen mau?
Nein, ich wollte nur sagen, dass man daran sieht, nicht, dass es ja die Mehrheit wollte, aber will ich mich gar nicht auf. Sondern eher, dass man sieht, dass es die Feindschaft nicht, vielleicht so wie du gesagt, dass man da, du hast gesagt, dargestellt, absolute Feindschaft und versucht es schädigen, wo es geht. Ich sehe da, das ist sozusagen vielleicht eher den Zwiespalt, dass man gleichzeitig noch nicht ein gewisses Maß an Kooperation mit den Partnern oder mit Russland doch haben will und nicht die komplette Feindschaft, alles, was geht, dagegen zu werfen, weil man selbst noch eigene Interessen mit Russland hat. Nicht zu sehr schädigen.
Naja, aber die nicht zu sehr schädigen, das glaube ich nicht. Also, weil, oder was soll nicht geschädigt sein? Ich meine auch, Deutschland will sich vor einem Schaden schützen. Aber welcher Schaden ist es? Das ist der, wenn man die Konfrontation, die man da eröffnet, provoziert vorangetrieben hat, die sozusagen jetzt auf der Ebene Machtkonfrontationen mit den Großmächten selber nicht mehr beherrschen kann, dann ist der Schaden oder droht, dass man den nicht mehr beherrschen kann. Dann ist der Schaden, der da droht, der, dass man eben sich selber mit seinen Potenzen, mit seinen Ansprüchen, Interessen und Rechten, die man doch gerade in der Welt befördern will, jetzt zu einem Instrument und Mittel der amerikanischen Einflussnahme gegen Russland macht. Am Ende noch quasi selber für das, wie der Ami das sonstige Osteuropa organisiert und gegen das in Stellung bringt. Dafür macht man sich jetzt quasi zum subalternen Wasserträger, zum Instrument, zum Hebel für einen imperialistischen Anspruch, der groß, fundamental und ziemlich radikal ist, den man selber aber gar nicht sozusagen mehr bestimmen kann. Auf der Ebene, meine ich schon, wollen die Schaden von sich abwenden, aber den Schaden, weil sie selber kalkulieren ja schon mit, wie weit können wir es denn treiben? Das ist das, was ich gerade mal sagen wollte. Ne?
Ich finde erstmal auffällig, dass überhaupt alles, was es an Beziehungen und Verhältnissen mit denen gibt, unter diesen Standpunkt subsumiert werden, was taugen sie zum Fertigmachen, ohne dass sie uns schädigen. Und die Ebene, wo ich meine, welchen Schaden sie vermeiden wollen, habe ich jetzt gerade nochmal gesagt. Und das ist im Prinzip auch sowieso erstmal der letzte Punkt, den ich dann heute erzählen wollte. Ich will nur nochmal zu bedenken geben, also das in der Antwort auf ihn war das jetzt nochmal eine Wiederholung davon. Wenn man sich das nochmal klar macht, das sind so die Sorgen. Die wahren Sorgen, die Staaten umtreiben, wenn sie halt sich mit Fragen in die Welt bewegen. Wie schützen wir einen Volkswillen? Wie sichern wir dem seine Freiheit? Wie gehen wir mit Völkerrechtsverstößen um? Wie können wir die Souveränität eines Staates schützen? Das ist all das, das ist der ganze Inhalt. Diese Welt von imperialistischer Ausbeutung, Gewalt, Krieg und was da alles nötig ist, Eskalation. Nochmal, da einmischen, das lohnt nicht. Das kann man überhaupt nur in Gänze kritisieren und verwerfen. Und dafür sollte das ein Beitrag sein.